Hallo und herzlich willkommen im Fernsehsessel. Wir haben uns wieder zusammengefunden, um einiges an Filmen, Serien, Themen, was auch immer zu besprechen. Aber wer sind wir überhaupt? Das ist zum einen der Nenad. Hallo Nenad.
Servus.
Dann der Kit.
Guten Abend.
Und Fabian. Hallo Fabian.
Hallo Marco.
Ja. Was ist los bei euch so? Wie geht's? Wie steht's?
Ja, viel. Oder wenig, je nachdem. Also ich hatte Urlaub. Und ich war gar nicht zu Hause in der Zeit. Also tatsächlich viel unterwegs gewesen. Unerkannt den einen oder anderen Promi gesehen. Oder zumindest an ihm vorbeigelaufen. Nee, das ist übertrieben. Meine Cousine hat geheiratet. Und ich stehe da auf der Hochzeit. Und die ist sehr künstlerisch bedarf. Sie ist Kostümbildnerin. Ich kann das jetzt einfach vielleicht auch droppen. Die hat zum Beispiel in Berlin auch mit... Ja, für, ach shit, wie hieß denn die Serie? Counterpoint hieß die. hat die gearbeitet. Und ja, ich habe meinen Faden jetzt schon verloren. Auf jeden Fall, sie ist künstlerisch sehr begabt, das möchte ich eigentlich sagen. Und er hat auch einen entsprechenden Freund, beziehungsweise jetzt Ehemann. Und ich war so ein bisschen geflasht, als ich dann dort war, weil das tatsächlich so einige... ich sag jetzt mal Indie-Popstars, der in Stuttgart zu sehen waren, zugegen waren und vielleicht auch, nicht vielleicht, wahrscheinlich, ein gewisser Max Herre, wo ich mir da auch denke so, ha, was machst du hier und woher kennst du meine Cousine? Getraut habe ich mich aber nicht. Und auch irgendwie den mit irgendwelchen schlechten Freundeskreiswitzen oder so anzuspielen. So, ja, hey, hast du deine Freundin ANA dabei? Oh Gott. Ja, seine Frau war aber auch da. Und deswegen, nee.
Das weiß ich auch, wer Max Herre ist, sorry.
Ja, ist doch Joy Delanani, ne?
Joy Delanani, genau, richtig, genau. War auch da. Die waren dann aber auch weg, nachdem ich mir endlich den Mut angetrunken habe, zu sagen, jetzt spreche ich sie an. Oh, sie sind weg. Ach, schade. Mist, vielleicht nächstes Mal.
Umsonst getrunken,
dann muss ich, ärgerlich. Dann muss ich sie wohl ein anderes Mal auf die Sneakerlinie ansprechen, die total ökologisch nicht verwerflich, was das Gegenteil, ökologisch voll im Reinen ist. Nee, war ganz cool. Also wie gesagt, ich war anderthalb Wochen weg, war auch mal kurz im Phantasialand für einen Tag. War auch sehr geil, aber die Hochzeit war cooler. Ja, das war's bei mir. Das war so, ich sag jetzt mal wirklich das meiste, was das höchste der Gefühle für mich jetzt, das, was bei mir jetzt einfach so ging. Und tatsächlich auch wenig Filme geguckt, leider in der Zeit. Aber zumindest die wir jetzt besprechen, bei denen ich dabei bin, die habe ich gesehen.
Sehr gut.
Jo.
Fabian, was war bei dir so los?
Ja, same old, Homeoffice zieht sich noch durch. Bis Ende des Jahres jetzt auch. Das heißt, da wird sich wahrscheinlich nicht so viel ändern. Heißt aber im Umkehrschluss natürlich, dass ich sehr viel Zeit habe, Filme und sowas zu gucken. Deshalb habe ich auch viel geguckt, auch viel schon wieder vergessen, weil ich einfach teilweise Filme nur noch konsumiere und überhaupt drüber nachdenke. Aber was ich euch gerne erzählen möchte und auch allen, die zuhören, mir ist heute mal wieder so richtig schön klar geworden, dass ich in Deutschland lebe. Denn als ich heute Morgen zu meinem Briefkasten gegangen bin und ihn geöffnet habe, habe ich einen Zettel darin vorgefunden, auf dem steht, ich zitiere: Leider kam es durch mehrere Personen aus ihrem Haus in der letzten Zeit immer wieder zu nächtlichen Lärmbelästigungen folgender Art. Autos, LKWs stehen, warten mit laufendem Motor, längeres lautes Verabschieden in größeren Gruppen, mit anschließend kräftigem Autotüren schlagen, was ich sehr schön finde, extrem lautes Anlassen und Abfahren mit unnötigem Beschleunigung von schweren Limousinen, in Klammern sogenanntes Posing. Ihr rücksichtsloses Verhalten hat uns wiederholt aus dem Schlaf gerissen. Also so ein richtig schöner Brief. Ich hatte das sowas noch nie. Ich habe mich so ein bisschen gefreut, dass ich sowas zum ersten Mal bekomme.
Ja, was machst du mit deiner Gang andauernd auch?
Ich weiß auch nicht. Das Schlimme ist, ich habe ja nicht mal einen Führerschein. Das heißt, ich kann da gar nicht davor stehen mit meiner Limousine posen. Vielleicht habe ich mit meinem Rad oder mit dem E-Scooter ab und zu mal gepostet.
Gib's doch zu, du hast deine Lautsprecher einfach laut aufgedreht und einfach Fast and Furious laufen lassen.
Das ist auch möglich, ja.
Einfach damit du auch einfach also, mal wie die coolen Kids sein.
Ich kann mir nämlich auch ganz gut vorstellen, welcher Nachbar. Das ist so ein typischer alter Mann, ne, der den ganzen Tag nichts zu tun hat. Also bedient wirklich jedes Klischee. Also der morgens ab 7 steht er am Fenster, guckt raus und begrüßt die Leute und jeder, der vorbeilauft, muss mit ihm reden und schreibt alle Falschparker auf. Ne? Wenn da unten mal jemand zu laut ist, dann brüllt er gleich aus dem Fenster. Also ein richtiger Vollidiot. Ich habe den das eine oder andere Mal schon ein bisschen, ja, also ich habe ihm ein paar Mal Musik gewidmet, wenn ich mein Fenster aufgemacht und dann von Lily Allen Fuck You laut abgespielt habe oder sowas. Hat aber anscheinend nicht verstanden, den Hinweis. Was mich jetzt nur noch interessieren würde, ich habe heute leider noch keinen Nachbarn gesehen, ob das explizit an mich gerichtet war oder ob alle einen Zettel im Briefkasten haben.
Das wäre interessant,
wenn es nur an mich gerichtet wäre. Ich fände es geil, wenn es nur an dich gerichtet wäre.
Fände ich überragend.
Fände ich super, würde ich feiern. So prinzipiell. Geil. Oh, das ist schön, das ist so ein typisches Allmann-Ding, sagt man doch da.
Ja, ich war richtig ein bisschen stolz drauf. Jetzt darf ich meinen deutschen
Pass auch mit
Würde tragen.
Nee, getippt. Getippt. Schreibmaschine oder
Computer? Leider nicht unterschrieben. Ist Computer, aber alte Rechtschreibung.
Comic Sans oder Arial?
Times New Roman, aber das immer mit scharfem S geschrieben. Ah. Da gehe ich schon mal von älterem Semester aus.
Alte Schule. Sehr gut. Okay. Ja, geil. Halt uns auf dem Laufenden. Das interessiert mich jetzt. Das würde ich jetzt gerne
sehen. Ich habe schon überlegt, ob ich einen Brief zurückschreiben soll, aber.
Ja, kannst du sagen, hallo? Nein. Ich habe keinen.
Unterschrieben, Nachbar.
Ja, genau, richtig.
Einfach so.
Finde ich gut. Finde ich gut, feiere ich. Supi.
Ich werde berichten, falls sich noch was ergibt. Gibt es bei euch in Österreich denn auch so tolle Allmanns, Nenad?
Mit Sicherheit. Ich bin Ihnen aber in letzter Zeit nicht unbedingt über den Weg gelaufen. Bei mir ist tatsächlich, so langweilig es klingt, gibt es überhaupt nichts Neues. Und zwar in überhaupt gar keiner Richtung. Seit gut 2 Wochen sollte eigentlich schon mein Gehalt auf dem Konto sein. Ich warte noch immer darauf. Das ist ein bisschen nervig. Mir wurde letzte Woche ein bisschen was überwiesen, so quasi als Überbrückung, weil ich 3-mal am selben Tag nachgefragt habe und gesagt habe, bitte, bitte, weil sonst werfen mich die Mieter hier, also die Vermieter aus meiner Wohnung heraus. Ich werde ein bisschen was bezahlen müssen. Aber ansonsten, ja, sitze ich hier auf heißen Kohlen so ein bisschen und bin im Großen und Ganzen eigentlich genervt, alles, was jobmäßig so abläuft gerade bei mir.
Ach du Scheiße.
Eben aufgrund dessen, dass ich das Gefühl habe, ich werde hingehalten. Aber so ist das nun mal leider. Und große Neuigkeiten, ich muss ja sagen, liebe Freunde, es tut mir leid, aber ich habe letzte Woche fremd gepodcastet.
Was?
Ja, ich weiß.
Also von Marco kennen wir das. Von Marco kennen wir das. Aber von dir, Nenad. Von dir. Ja. Wow. Wow. Ja,
ich hab von den Besten gelernt.
Okay. Sag es mir. Wer war es?
Ja, ich durfte zu Gast sein in der Schubladen-Rundschau. Ein sehr, sehr nettes kleines Podcast-Projekt einer Studentin, die sich mit Menschen mit Migrationshintergrund widmet und denen eine Stimme geben möchte in Form von Podcasts, mit denen Interviews führt. Und sie hat mich vor einiger Zeit auch angeschrieben, weil sie mich witzig findet. Keine Ahnung, wie sie auf die gekommen ist, dass ich ein witziger Mensch bin, aber ich dachte mir, ja gut, wenn ich schon so ein Kompliment bekomme, dann muss ich dem knallhart entgegenstehen und ihr zeigen, dass das überhaupt nicht stimmt und dass ich sie auf den richtigen Weg weisen muss und ihr zeigen muss, nee, tut mir leid, aber ich bin hier todernst und kein bisschen witzig. Ist leider fehlgeschlagen, sie hat sich totgelacht, während wir gesprochen haben, was sie aber dann im Nachhinein auch zugegeben hat, zum Teil an meinem Akzent liegt. Von dem her, vielleicht ist auch das der Grund, wer weiß.
Welcher Akzent?
Ich weiß auch nicht, wovon sie spricht.
Komisch.
Oh, wow. Aber hey, das hört sich auch cool an. Ja.
Ich habe ihn mir schon angehört, also kann man sich gut anhören auf jeden Fall. Ja.
Gibt es ein bestimmtes Thema oder so, über das ihr da besprochen habt?
Im Großen und Ganzen über meine Herkunft.
Ah, cool.
Wie gesagt, ist ein Podcast, der sich Menschen mit Migrationshintergrund widmet und deren Geschichte so ein bisschen erzählt.
Das ist eigentlich eine coole Sache. Also so mal so Real Talk-mäßig. Also das finde ich richtig gut. Das ist super. Ja. Wie heißt der Podcast nochmal?
Schubladenrundschau.
Schubladenrundschau.
Ja. Google ich gleich. Ja, ich packe das dann auch nochmal in die Shownotes unten rein in eine Folge für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die dann einfach da raufklicken und dann sind sie gleich da bei der Kollegin und können dort auch ein Abo dalassen halt und dann passt das. Sehr schön.
Und bei dir, Marco, wieder gesundet?
Nee, noch nicht ganz. Bei mir war recht langweilig. Ich war jetzt 2 Wochen krankgeschrieben. Gehe dann jetzt, denke ich, hoffentlich wieder arbeiten. Weil so zu Hause ist doch ein bisschen anstrengend und nervig. In der ersten Woche konnte ich auch gar nicht viel gucken, weil alle irgendwie krankgeschrieben waren. So, und es war dann nochmal mehr anstrengend. Und jetzt aber in der Woche ging es, konnte ich ein bisschen was gucken, ein bisschen was nachholen, passt. Auch ein Klassiker gesehen, da gehen wir heute gar nicht weiter groß drauf ein, aber ich habe gedacht, ich kannte ihn noch nicht, die Verurteilten. Aber ich kannte ihn doch, ja. so täuscht man sich dann, dass man den doch mal irgendwie als, keine Ahnung, 16-Jähriger oder 15-Jähriger doch mal gesehen hat.
Anführer trotzdem, vieler Listen, die den als besten Film oder einer der besten Filme aller Zeiten anpreist.
Sozusagen. Ja, wie wir wissen, IMDb hat immer recht, wenn es um solche Listen geht.
guter Film, aber so hoch sehe ich ihn bei mir im persönlichen Ranking auf jeden Fall nicht an. Aber ja, da vielleicht mal ein anderes Mal dann zu. Aber sonst war nichts weiter bei mir los. Ich freue mich auf die kommende Bundesliga-Saison so langsam. Meine Kickbase-Liga hat angefangen.
Oh, Fußball ist halt absolut gar nicht meins. Ne? Also bei Default, ich als alter Stuttgarter oder Exil-Stuttgarter.
Ich wollte gerade sagen, jetzt, das verstehe ich bei dir als Stuttgarter
auch. Wow, okay.
Ja, seid ihr nicht aufgestiegen? Also von dem her, jetzt müsste es doch wieder Feuer und Flamme sein.
Ich glaube, ja, ich sag's dir gleich.
Ja, sind aufgestiegen.
Aufgestiegen sind sie, aber es ist halt immer noch Stuttgart. Also da kann ich schon verstehen, dass er da kein Fan ist.
Ich war ein paar Mal im Stadion und alle Male hat der VfB gewonnen. Und damit rühme ich mich ein bisschen. Also ich glaube, ich war bestimmt 4 oder 5 Mal in den letzten 5 Jahren oder so mal drin. Auch nie von mir selber aus, sondern immer, weil irgendjemand sagte, ja, hey, pass mal auf, ich habe eine Karte über. Alle 5, die ich normalerweise frage, haben keine Zeit. Vielleicht hast du ja Bock und dann bin ich damit dabei. Und wie gesagt, unser VfB hat da immer gewonnen. Und von dem her ist schon eine gute Sache. Nee, Fußball bis auf Turniere oder so, in denen ich dann aber gerne mal mich da mit beschäftige und da auch gerne versuche zu fachsimpeln, wobei aber jeder dann auch direkt merkt, so, also der weiß schon, das Runde muss ins Eckige, oder? Und das ist ja außerhalb von Turnieren eigentlich gar nicht so meins.
Deswegen bin ich tatsächlich voll und ganz bei dir. Jetzt auch hier die Europa League und Champions League, die ja jetzt hier in diesem Schnellmodus da abgelaufen ist, wo man gar nicht mehr mitbekommen hat, wer spielt denn wann und wo wird das ausgetragen und wo muss ich denn zuschauen überhaupt? Das war schlichtweg zu viel für mich auf einmal und irgendwie gefühlt Schnitt, das Champions League-Finale ist vorbei und am nächsten Tag beginnt schon wieder, ich glaube, die französische Liga oder irgendwie so etwas, wo man sich denkt, okay, Paris war doch im Finale und am nächsten Tag sollen sie wieder spielen. Also ich bin da hinten und vorne nicht mehr mit dabei gewesen und Fußball an sich ist auch vielleicht eher so mein 3. bis 4. Sport, also von dem her nicht unbedingt meins. So als 8-Jähriger fand ich Fußball cool, aber heute kann ich auch nicht so wirklich viel mehr damit anfangen.
Was ist der erstbeste Sport für dich?
Basketball, eindeutig.
Basketball, okay, ich dachte schon Bettsport. Ach Gott, sorry Leute, sorry.
Und danach kommt Curling.
Ah!
Okay, dann kommen wir zur Hausaufgabe. Fabian hat uns eine Hausaufgabe aufgegeben und zwar Frost Nixon. Fabian, schieß doch mal los.
Genau, Frost Nixon aus dem sonnigen Jahr 2008, war bestimmt sehr sonnig, von Ron Howard. Ich habe das letzte Mal schon ein bisschen so erzählt, wie ich zu dem Film damals gekommen bin, durch meinen Englischlehrer, der ihn jetzt einmal gezeigt hat, weil er offensichtlich keinen Bock mehr auf normalen Unterricht hatte, weil er sich gedacht hat, jo, schriftliches Abi ist durch, keiner macht mündliches Abi in Englisch, gucken wir halt ein paar Filme an und besprechen die hinterher. Und ich glaube, der zweite war Frost Nixon, der erste war Shining und dann war Frost Nixon. Und wir haben den damals angeguckt, weil der Lehrer auch so an dem ganzen Thema dahinter, an dieser Watergate-Affäre und an Nixon und an seinem Rücktritt und allem weiteren, auch so ein bisschen interessiert war. Damals fand ich den Film eigentlich auch schon ganz gut, habe ihn nicht so wirklich geblickt, weil mir dieses Hintergrundwissen gefehlt hat. Also klar, dass Richard Nixon und Watergate war einem ein Begriff, Was da aber genau passiert ist, war mir da nicht so klar. Und deshalb, als ich den neulich gesehen habe auf Amazon Prime, habe ich gedacht, komm, gucken wir uns das mal einfach an. Wir haben jetzt ja so einen Podcast, da kann man ja mal drüber reden, da kann man das als Vorwand nehmen, sich auch über sowas zu informieren. Ich habe dann sogar gemerkt, dass ich den Film auf DVD habe. Ich habe keine Ahnung, wieso. Das war auch das erste Mal, dass ich ihn auf DVD angeguckt habe. Und Real Talk, wahrscheinlich wird es das letzte Mal gewesen sein. Der Film ist nicht schlecht, aber das ist nicht so, dass ich sage, boah, den muss ich mir alle 2 Jahre mal angucken. Ja, worum geht's? Es geht um, wie gesagt, Richard Nixon, ehemaliger US-Präsident, der zurücktreten muss aufgrund der Watergate-Affäre. Und um die Watergate-Affäre mal so ein bisschen zusammenzufassen, es geht im Endeffekt einfach, oder es ging darum, dass er seine Regierungsvollmachten so ein bisschen ausgenutzt hat.
Bisschen.
Und seine politischen Gegner ausspionieren hat lassen und da ein bisschen Betrug und hier mal ein bisschen Erpressung.
Da mal eine Wanze.
Und das, ja, was man halt so macht. Also wir haben es alle wahrscheinlich schon gemacht, unsere politischen Gegner abgehört und so. Aber als Präsident ist halt nicht ganz so cool. Und deshalb ist er dann unter dem Druck der Öffentlichkeit zurückgetreten. Ob das heutzutage Präsidenten noch so machen würden, glaube ich nicht. Die würden sich doch dafür feiern. Ist aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall gab es dann eben diesen David Frost, ein britischer, ja, er war eigentlich gar kein Journalist. Er war eher so, ich sag mal so, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon mäßig. Er hatte eine Late-Night-Show und war so mehr oder weniger ein Entertainer. Und ausgerechnet dieser Entertainer hat sich dann zur Aufgabe gemacht, hey, ich führe jetzt einfach mal ein paar Interviews mit dem. Über sein Schaffen, über sein Werk, weil er war ja auch während seiner Laufzeit als Präsident jetzt nicht ganz unkontrovers, weil er halt auch Dinge gemacht hat, die nicht alle so toll fanden. Und hat dann diese Idee, okay, ich interviewe den zu verschiedenen Themen, wir zeichnen das alles auf, wir strahlen das aus, wird ein Riesenerfolg. Und alle sagen ihm, da hast du keine Chance, warum sollte er ausgerechnet mit dir reden, das macht eigentlich keinen Sinn. Und Nixon sieht es aber als Chance für sich, um sich quasi wieder zu rehabilitieren in seinem öffentlichen Ansehen. Weil er halt richtigerweise erkennt, dass Frost halt diese Medienkompetenz fehlt und dass er eigentlich überhaupt nicht weiß, worauf er sich einlässt. Und deshalb lässt sich Nixon darauf ein, weil er meint, er hat die Oberhand. Und ob es dann so ist, das erfahren wir dann im Film, der 122 Minuten geht. Ich finde den Film gut. Also mir hat er gefallen. Wie gesagt, man braucht ein bisschen Hintergrundwissen, weil ich finde, was der Film nicht so gut macht, ist so in das Thema reinzuführen und dieses Grundverständnis über die Watergate-Affäre zu schaffen. Er fängt zwar an mit diversen News-Ausschnitten oder Berichten, wo dann so ein bisschen das Ganze zusammengefasst wird. Und dadurch, dass der Film auch zum Teil wie eine Dokumentation aufgebaut ist, also dass man immer diese Talking Heads hat von den Leuten, die dabei waren, die dann erzählen, okay, was sind die Hintergründe, warum haben sie das und das gemacht. Das hilft dem Film schon. Allerdings glaube ich, dass es vielen Leuten schwerfällt, in den Film überhaupt reinzukommen, weil dieser Documentary-Style, der ist nicht von Anfang an da. Der ist eben so die erste Viertelstunde erstmal gar nicht da. Und ich glaube schon, dass es viele abschreckt. Das war auch so das Ding, was mich dann überlegen hat lassen, okay, ist der Film jetzt gut, ist er nicht gut? Und im Endeffekt haut es aber das Acting doch für mich raus. Ne? Also weil Frank Langella, der spielt den Richard Nixon und Michael Sheen spielt David Frost. Die spielen das beide schon sehr gut. Wir haben im Cast, also der Cast ist eigentlich relativ prominent, das war mir gar nicht mehr so bewusst. Wir haben Sam Rockwell, den ich eh unfehlbar finde und finde ich überragend in allen seinen Rollen. Kevin Bacon, Toby Jones, Rebecca Hall und Oliver Platt. Der wird vielleicht nicht vielen was sagen vom Namen her, aber wenn ihr ihn seht, Oliver Platt ist ein typisches Gesicht, wo man sich nur das Gesicht merken kann und ich weiß, wie er
das
heißt.
So einer, da sitzt
so geht's mir zumindest.
Ja, da sitzt du im Kino und sagst so, ha, den kenne ich. Der hat da und da genau. Und da mitgespielt. Aber du weißt überhaupt nicht, wer das ist. Das ist immer so einer, so ein zweiter Reihenschauspieler, den sieht man immer wieder. Manchmal freut man sich auch, den zu sehen. Also ich denke mir immer so bei Oliver Platt so, ah, cool. Schön, dass er wieder eine Rolle hat, sozusagen. Entschuldigung, wollte da jetzt nur kurz mal reingehen.
Nö, ja, alles gut. Ich finde das ja auch schade irgendwie. Das, genauso einer ist William Fichtner, da habe ich mir den Namen irgendwann mal gemerkt. Das ist auch so ein Gesicht, der taucht überall auf und kein Mensch weiß, wie der eigentlich heißt. Und deshalb finde ich es ganz gut, dass wir jetzt mal seinen Namen nennen. Oliver Platt. Genau, also das ist so der Cast. Ja, der also bis auf die Hauptcharaktere kann der Cast aber nicht wirklich glänzen, weil die alle zu wenig Zeit und zu wenig Szenen kriegen. Also gerade seine Freundin Rebecca Hall. Ob man die für den Film braucht, ich meine, klar, er ist irgendwo historisch korrekt, weil die gab es zu einem Zeitpunkt. Ob der Film sie jetzt gebraucht hätte, nur dass, weiß ich nicht, ab und zu mal eine Frage stellt oder eben zeigt, dass Frost halt eher so der Draufgänger war oder der Party-Typ. Ich glaube, dafür ist sie hauptsächlich im Film auch da, dass man das so ein bisschen zeigt, dass er halt ein Womanizer ist. Und ansonsten, ja, tragen es auf jeden Fall die beiden Hauptcharaktere. Und was ich ganz schön finde, weil wir gerade auch beim Thema Sport waren, ich finde, der Film, so blöd es sich anhört, wenn es im Endeffekt um Interviews geht, hat so eine schöne Sportfilm-Dynamik, weil im Endeffekt haben wir Nixon als alten Champion quasi und Frost ist der Newcomer, der meint, okay, er schlägt ihn auf jeden Fall, ne, er kann alles aus ihm rausholen. Das wird ein Handumdrehen für ihn, der braucht sich da gar nicht groß anstrengen, deshalb macht er auch bei dieser ganzen Vorbereitung auf diese Interviews, macht er überhaupt nicht mit und denkt, nö, das klappt schon, da braucht er nicht, er hat jetzt anderes zu tun, er muss gucken, dass er hier was macht und da was macht und dann kriegt er halt dreimal richtig auf die Fresse. Also im Endeffekt haben wir ja vier Interviews, die geführt werden. Mhm. Und die ersten drei Interviews, da geht er halt einfach unter. Ne? Da schlägt Nixon verbal auf ihn ein und gibt ihm überhaupt keine Chance, irgendwelche Punkte gegen ihn zu kriegen. Und Nixon wird im Laufe dieser drei Interviews immer sympathischer, auch für die Leute draußen. Der wird viel positiver empfangen als vorher, weil die Leute merken, okay, der war ja gar nicht so schlimm. Und dann gibt es halt eben diese Offenbarung, sage ich mal, diese Epiphany von Frost, wo man denkt, warte mal, das kann so nicht weitergehen, wo er dann hört, wie seine Kollegen hinterrücks über ihn reden und sagen, dass sie so enttäuscht von ihm sind und dass er ja überhaupt keine Chance hat. Und dann gibt es eben diesen Moment, wo er sich sagt, nein, ich schaffe das. Und dann liest er bis nachts irgendwelche Bücher und Quellen und kommt dann völlig durchtrainiert in das letzte Interview und dann schafft das ihn zu brechen und als Champion quasi aus dem Ganzen rauszukommen. Das fand ich ganz schön, dass man da so Parallelen ziehen kann. Und deshalb, ja, sage ich, den Film kann man sich auf jeden Fall an. Also wenn man sich mit dem Thema befassen will, dann auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn man einfach mal so ein bisschen weniger actionreichen Politik, Thriller ist es nicht, Politik-Drama angucken will, dann auch. Also mit dem Film macht ihr nichts falsch. Ist zumindest meine Meinung. Wie seht ihr das denn, meine lieben Freunde?
Ja, also ich sehe das ähnlich. Frost Nixon hat mir persönlich Spaß gemacht. Ich habe diesen Schlagabtausch zwischen Michael Sheen und Frank Langella habe ich schon sehr gerne zugesehen. Auch das, wie er diesen Nixon spielt, fand ich super gemacht. Also in der Art, wie er redet teilweise auch. Und ich finde diese Strategie auch ganz cool, wie du das dann auch gesagt hast, dass er praktisch ausnutzt, dass der Frost eigentlich nur ein, ja, wie jeder andere Talkshow-Host, eigentlich ein Vehikel zur Selbstwerbung ist. Das ist ja, sieht man ja bei Jimmy Kimmel und bei Jimmy Fallon und bei den ganzen anderen Late-Night-Hosts ja genauso. Die sind da, die Hosts sind da, die stellen Fragen und die Schauspieler oder Musiker, die da zu Gast sind, die stellen sich selber zur Schau mit lustigen Anekdoten und was weiß ich, was der Nixon hier halt auch macht. Und die Strategie fand ich ja gut, auf jeden Fall von denen. Es ist so eine typische so ein bisschen aus so einer Underdog-Story, ne? Also genau, wie du das sagtest, der Charakter von Michael Sheen, dass er einfach eigentlich nicht für diese harten Themen eigentlich zuständig ist, sondern eher für das Leichte und dass er jetzt zum ersten Mal richtig gefordert wird sozusagen. Das ist gut, das kennt man auch von jeder anderen Feel-Good-Story irgendwie auch ein Stück weit. Gut, wenn man sich auch mit Frost Nixon mit dem Ganzen so auch schon auseinandergesetzt hat, dann weiß man ja auch, wohin diese Interviews geführt haben. Im Prinzip, dass es mehr oder weniger Geständnis geführt hat, dass er praktisch dass Nixon seine Macht missbraucht hat. Und der Weg dahin, den fand ich wirklich auch, den fand ich sehr unterhaltsam, sehr schön. Was auch ganz interessant ist, ist, dass das ja alles hier auch auf einem Bühnenstück, Theaterstück basiert, das ein paar Jahre vorher rauskam. Ich glaube, Premiere war damals im West End 2006 und Hauptdarsteller hier auch Michael Sheen als David Frost und Frank Langella als Richard Nixon. Hat damals, ich bin mir nicht sicher, ob der gut abgeräumt hat, aber die Kritiken dafür waren auch schon sehr gut. Und ich fand, wie gesagt, auch hier den Film, die Chemie, die zwei auch miteinander hatten, fand ich wirklich auch sehr, sehr überragend. Ich fand Michael Sheens Performance insgesamt nicht so 100% super. Ich fand, es war so, ja, aber auch hier wieder so ein bisschen dieser Talkshow-Host, man reagiert halt so ein bisschen auf die Sachen von den anderen. Das hat er wieder gut gemacht. Aber so, ich sag mal, dieses, ja, wie sagt man denn, dass der Ich habe den Faden verloren. Super. Ja, ich finde, dass der den als Talkshowmaster gut gespielt hat, aber insgesamt jetzt nicht so brilliert hat, fand ich jetzt persönlich. Aber insgesamt auch hier, Fabian, ich bin da voll auf deiner Seite. Ich fand, das war ein recht unterhaltsamer Film, wenn man ein bisschen Vorahnung hat. Ich sag mal, 2, 3 Sätze vielleicht vorher gelesen hat. Was ist diese Watergate-Affäre? Und wer war dieser Richard Nixon? Warum war der so kontrovers? Da kann man dem Film, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr abgewinnen, als wenn man jetzt sozusagen blind reingeht. Ja, aber wie gesagt, in meinen Augen recht guter Film, hat mir hier jetzt doch einen schönen Abend bereitet. Unterhaltsam, aber auch hier, ich muss den jetzt nicht alle 2, 3 Jahre wirklich nochmal anschauen. Das nicht.
Okay. Es gibt ein paar Sachen, wo ich mitgehen würde, andere, wo ich mich so ein bisschen querstellen möchte. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass dieser Film unbedingt große Zeitverschwendung ist, aber am Ende des Tages, wenn ich wirklich so böse wäre und hart mit dem ins Gericht gehen würde, dann wäre er es aber das. Alles in allem mochte ich, wie ihr beide auch schon, die Chemie zwischen Michael Sheen und Frank Langella sehr, sehr gerne. Frank Langella hat auch vom Aussehen her auf eine sehr krude Art und Weise, sieht er so ein bisschen wie Richard Nixon aus, hat aber schon auch noch irgendwie so etwas Eigenes. Also mit so ein bisschen Fantasie kann man da durchaus Nixon da drin sehen und auch in seinen Gesichtszügen, wie er vielleicht auch so ein bisschen, ja, sich bewegt in seiner Mimik, hat das schon etwas sehr, sehr Eigenes, was mir durchaus gefallen hat. Ich finde, die Dramaturgie in diesem Film ist aber sehr, sehr weit off. Also in der ersten Hälfte gibt es de facto keine Dramaturgie für mich. Und danach ist aber sehr, sehr viel zusammengestückelt aus Sachen, die so ein bisschen unerwartet kommen und einfach so unfair hineingeworfen werden. Ne? Weißt du, also so, dass das Ding ist, der Anruf, der dann mitten in der Nacht kommt von einem besoffenen Nixon. Das ausgerechnet im vierten Interview dann die Wahrheit ans Licht kommt, obwohl es in Wirklichkeit schon 2 Interviews davor war. Das letzte Treffen der beiden dann noch. Wie du schon angesprochen hast, Fabian, wozu braucht er das Love Interest? Als solche Sachen, wo ich mir dann denke, okay, schwierig irgendwie, ne? Oder auch, wie man sieht, dass das Frost sein Leben in vollen Zügen genießt und hier seinen Mitarbeitern sagt, bereitet mal hier alles vor, recherchiert für mich oder auch nicht, egal wie ihr möchtet, ich gehe hier erstmal auf große Shoppingtour mit meiner Frau. Das ist echt schon so ein Ding, wo ich mir denke, wozu schreibt man so etwas hinein, weißt du? Also, ich bin noch nicht unbedingt der größte Ron Howard-Fan. Also ich liebe Arrested Development, aber so ziemlich alles andere, was der Mann gemacht hat, kann man die Toilette hinunterspülen, meiner Meinung nach. Und das meine ich jetzt wirklich nicht böse. Es ist nicht per se schlecht. Es ist schlichtweg vergessenswert in meinen Augen. Und leider, leider, leider ist Frost Nixon ebenfalls relativ vergessenswert. Es gibt Filme über die Watergate-Affäre, die ich diesen hier um einiges bevorzugen würde. Allen voran natürlich All the President's Men. Und von dem her, wie gesagt, ich weiß, das ist jetzt hart, aber ich kann mich nur wiederholen, am Ende des Tages war das dann doch, ja, Lebenszeitverschwendung. Oh. Die in ihrer Inszenierung dann auch noch außerdem, Fabian nannte es, so ein bisschen Vergleich mit einem Sportfilm, ich würde es eher so in die Richtung Oscar-Bait sehen.
Das auf jeden Fall. Also ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich denke, also ganz ehrlich, warum macht man so einen Film? Ne? Wenn man, klar, man hat ein Tony-prämiertes Musical, oder nicht Musical, Bühnenstück, und macht einen Film draus, dann kann mir keiner sagen, dass der Hintergedanke nicht ist, hey, wir wollen ein paar Oscars abräumen. Hat er aber nicht geschafft. 5-mal nominiert, keinen gewonnen.
Ja, zu Recht.
Gut, Stammt und Millionär hat in dem Jahr alles abgeräumt. Muss man noch dazu sagen.
Ach so.
Also bester Film, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, bester Schnitt, war Wahnsinn nominiert, hat immer Slumdog Millionaire gewonnen. Und Frank Langella war auch nominiert, da hat aber Sean Penn für Milk dann gewonnen.
Auch berechtigt. Mhm. Ja, bester Schnitt, ich wüsste gar nicht, dass da jetzt so eine großartige Schnitte jetzt drin waren.
Also. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Also ich finde, was mich wirklich genervt hat bei den Interviews, waren immer diese Reaction-Shots. So nach jedem Satz wurde zu den Teams geschnitten, die dann so, oh, die dann für dich reagiert haben, damit der ganz dumme Zuschauer merkt, okay, war das gerade eine gute Antwort oder war das eine schlechte Antwort?
War das für Nixon oder war das für Frost? Ja, ja.
Ja, genau, aber so war das, dass dann immer gezeigt werden muss, okay, das Team von Nixon, die sind gerade froh, das Team von Frost, ah, die sind gerade angepisst. Und das war nach so gut wie jeder Antwort. Und da habe ich mir auch noch gedacht, Leute, also wir haben es auch verstanden. Also man kann auch mal ein bisschen selber denken.
Ja, manche Leute lieben es einfach, den Film so mit dem Löffel gefüttert zu bekommen und wollen dann vielleicht nicht so viel nachdenken. Deswegen sage ich ja auch hier, das ist chilliger Film für abends mal anschauen oder so. Ja, aber eben nichts Weltbewegendes, Besonderes, bei dem man jetzt sagt, wow, also die Performance, die Story, das muss man sich öfters geben.
Ja, ich sehe es ähnlich. Ich habe mich tatsächlich relativ schwer am Anfang getan, weil ich nicht viel über die Watergate-Affäre weiß, wusste, wie auch immer. Und man wird da so reingeworfen und man muss das jetzt erstmal hinnehmen, weil sie ist halt passiert und so lenkte mich mein Handy dann doch das ein oder andere Mal ab, um mal drauf zu gucken, was ist denn alles so passiert da überhaupt mit diesem ganzen Abhörskandal, was für Tonbände sind da, worüber die reden und so. Ja, Schauspiel war okay, ich fand es ein grundsolider Film. Was mich tatsächlich da am meisten irgendwie hat dranhängen lassen, war so jetzt nicht mal dieser Polit-Thriller, sondern wenn ich es jetzt mal irgendwie versuche, so leicht biografisch zu betrachten und mir den Nixon angucke, gerade so in manchen Situationen, wo ich sagen muss, was war das für ein Arschloch halt einfach. Mhm. Wenn der wirklich so war, das war schon krass, so wie er zum Beispiel zu ihr sagt, deswegen muss es diese Rebecca Hall geben, hast du gestern Abend gefickt, so. Also da habe ich so, wie jetzt, echt jetzt? taktisch natürlich mega clever gewesen, so, aber irgendwie ist halt schon ein richtiger Arschloch-Move gewesen und das war das, was ich am interessantesten an diesem ganzen Film fand, was Nixon für eine Person oder Persönlichkeit dann letztlich war, so, ne? Ja, war okay, ich mag solche Filme ganz gerne gucken, gibt durchaus langweiligere Filme und von daher, ja, so mittelmäßige Empfehlung von mir.
War das jetzt etwa schon eine Überleitung für unseren nächsten Film? Es gibt durchaus langweiligere Filme.
Wow.
Also ich finde, es würde ganz gut passen. Zumindest wenn unser nächster Film 3 Tage und ein Leben wäre.
Ja, Moment.
Nee, warte mal. Nenad wollte uns.
Wir sind noch nicht ganz vorbei mit der
Hausaufgabe. Ja, das wäre jetzt so schön gewesen. Jetzt kommt die neue Hausaufgabe. Keiner mag die Leute, die den Lehrer an die Hausaufgabe erinnern.
Ja, tut mir leid, da muss ich aber dran. Und das wird jetzt im wahrsten Sinne des Wortes eine Hausaufgabe. Denn ich bin mir sehr, sehr sicher, dass keiner von euch dreien diesen Film noch gesehen hat.
Okay, interessant.
Und Kit, du hast, glaube ich, in der ersten Folge schon darüber gesprochen, dass du so eine Art Kalender hast mit irgendwie so den 200 wichtigsten Filmen der
Geschichte. Ich sehe gerade an.
Oder so etwas. Ich bin mir zu 100% sicher, falls das die internationale Ausgabe sein sollte, wird dieser Film, über den ich heute hier als Hausaufgabe stelle, muss drin vorkommen. Falls nicht, würde ich dich bitten, mir sofort die Kontaktdaten der Herausgeber dieses Kalenders zuzuschicken, damit ich denen eine böse, böse E-Mail schreibe.
Oh oh.
Denn der Film, den ich heute als Hausaufgabe schicke, ist in vielerlei Hinsicht tatsächlich revolutionär gewesen für das Medium-Film. Und ich spreche nämlich von M, eine Stadt sucht einen Mörder von Fritz Lang aus dem Jahr 1931. Den gibt es zurzeit bei Prime Video.
Hier muss ich einmal kurz reingrätschen, denn M, eine Stadt sucht einen Mörder, gibt es in Deutschland tatsächlich nicht auf Amazon Prime, sondern nur auf Pantherflix zu sehen, beziehungsweise zu leihen für 1,99 Euro. In Österreich hingegen gibt es den auf Amazon Prime Video. Das war uns so nicht bewusst, dass es da irgendwie tatsächlich Unterschiede gibt. Soll aber nicht weiter das Problem sein, denn es gibt eine scheinbar offizielle Version des Films auf YouTube. Deswegen belassen wir die Hausaufgabe und hoffen, dass ihr diesen Film dann auf YouTube guckt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Weiterhören.
Oh, okay. Ich schaue auf die Tafel Und nee, der ist da nicht drauf. Der ist da nicht drauf. Sind auch nur 100 Filme, muss ich hier aber auch nochmal sagen. Aber gehört habe ich aber von dem Film schon. Aber gesehen noch nicht. Aber tatsächlich, ja, den von dem Film habe ich gehört. Soll gut sein. Soll, ja, Fritz Lang vor allem hier, Metropolis. Und das ist ja eine Koryphäe der frühen, ja, der Filmemacherei. Geil, okay, ich freue mich jetzt schon drauf. Ich bin da jetzt echt gespannt. Also, ich google das jetzt gleich. Aber auch. Cool, geil, nice.
Ich habe ihn schon mal angefangen, aber ich habe dann zeitnah abgebrochen. Ich glaube, ich war noch, ich konnte das damals, glaube ich, noch nicht schätzen so richtig, als ich den angefangen habe zu gucken. Ja, ich bin gespannt.
Ich jetzt auch. Ich auch, also gesehen habe ich ihn nicht. Klar, der Film sagt mir was, auf Fritz Lang mit Metropolis. Metropolis habe ich aber auch noch nicht gesehen. Aber ich finde es echt schön, dass jetzt ne, einfach sowas mal eine Chance wird, so einen Film mir anzugucken. Weil wahrscheinlich, wenn ich ihn gesehen hätte, hätte ich trotzdem gesagt, ja, ganz nice, gucke ich mir aber nicht an. Und so.
Jetzt müssen wir. Mit.
Gerne, sehr, sehr Gerard, gerne. Ich bin Dank. Schon sehr gespannt, was ihr zu sagen habt.
Oh, spannend. Jetzt habe ich auch ein bisschen Angst. Nein. Oh Gott, okay, cool. Ich bin echt gespannt. Auf Amazon Prime, oder?
Ja.
Das heißt, liebe Hörer, gerne auch natürlich mitschauen und ja, uns dann zuhören, wenn wir dann darüber reden. Nicht das nächste Mal wahrscheinlich, aber in einer der darauf folgenden Folgen.
Genau. Und nicht die Serie, ne? Die wurde jetzt auch als Serie adaptiert.
Genau, richtig, richtig. Nein, ich meine nicht die Serie, ich meine tatsächlich den genau. Film.
Und auch nicht den 1931. Film von, auch nicht den von 51 und auch nicht den von 2019. Beziehungsweise hier 2019. Der von
2019 war ja die
das
Serie.
Das ist die Serie, ganz genau richtig.
Ja.
Sehr schön. Schöne Hausaufgabe. Werden wir uns mal geben.
Was wir uns auch gegeben
ein
haben.
Film, den.
Was wir uns auch gegeben haben. Ist der nächste
ja.
Film, genau. Ich wollte jetzt hier das für dich übernehmen, aber gerne gebe ich das schon wieder ab. So wie alles andere. So, bitte.
3 Tage und ein Leben. Ein, berichtigt mich, ein französischer Film, der nach einem Bestseller sozusagen, eine Romanadaption, kommt in der nächsten Woche ins Kino am 3.9. Und der Kit möchte uns einmal kurz erzählen, worum es denn in 3 Tage und ein Leben geht.
Ja, 3 Tage und ein Leben. Die Szene ist ein kleines Dorf in den Ardennen. 1999, kurz vor Weihnachten. Und die Prämisse ist im Prinzip, dass ein kleiner Junge verschwindet. In diesem kleinen Dorf, und das ist der Freund eines des Protagonisten, der kleine Antoine, und der Junge, der vermisst wird, ist der Remy. Ja, und die zwei, die sind befreundet. Der Antoine, es ist ein kleines Dorf, irgendwie jeder kennt jeden, die ja, und es ist ein bescheidenes Leben auch ein Stück weit. Die Mutter von Antoine ist alleinerziehend, und ja, wie gesagt, der Junge trifft sich immer mal wieder mit dem kleinen Remy, die gehen zusammen spielen. Insgeheim ist er auch verliebt in dessen große Schwester. Und ja, wie gesagt, kurz vor Weihnachten passiert dann eben das Unglück sozusagen, dass der Remy verschwindet. Man sieht dann allerdings, also der Antoine hat was damit zu tun. Er selber gibt es aber nicht zu. Und dadurch wird entsteht eine Stimmung, in der irgendwie in diesem Dorf der eine dem anderen nicht traut. Teilweise werden so ein paar Vorurteile hochgeschwemmt, und ja, insgesamt erschüttert das einfach das gesamte Gemeinschaftsleben in diesem Dorf. Und nur der Antoine und wir, der Zuschauer, wissen, was wirklich passiert ist mit dem Remy. Und ja, gibt es einen kleinen Zeitsprung, dass 15 Jahre später der Antoine wieder zurückkehrt. Er ist irgendwann mal in der Zeit aus dem kleinen Dorf ausgezogen, ist mittlerweile Arzt geworden und kommt wieder. Und dann kommt es, wie es in einem Film, um Spannung aufzubauen, kommt. Es gibt eine Wendung in diesem Fall Remy, was dem sein Verschwinden angeht. Und Antoine wird handeln. Das ist so die ungefähre Prämisse des Filmes, das, was sich da jetzt hier so durchzieht. Und ich finde den Anfang auch, fand ich richtig, richtig gut. Ich fand das Setup eigentlich recht schön gemacht. Dieses, ja, hier, das ist ein kleines Dorf, es ist unbedeutend. Hier lebt die Mutter, hier ist da noch das, das kleine Mädchen von nebenan, in das dann der Protagonist dann auch verliebt ist. Und dann kommt eben diese Tragödie. Und bis dahin hat mich der Film erstmal so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, gelangweilt. Der war ein bisschen langsam in meinen Augen. Bis zu dem Moment, in dem das passiert, in dem praktisch das passiert, dass der Remy verschwindet. Und dann wurde es echt spannend und dann wurde es wieder langweilig. So war das bei mir. Und das hat sich dann leider aber auch nicht wirklich wieder gesteigert. Vielleicht nochmal ganz kurz gegen Ende, aber ganz ehrlich, ich hätte gerne das Buch vorher gelesen, um zu sehen, ob das Buch wirklich besser ist. Weil das hat mich absolut. Ja, ich war sehr, sehr enttäuscht am Ende. Und das ist für mich das Ding gewesen, bei dem ich auch gesagt habe, okay, dieser Film, das ist wie Frost Nixon bei dir, Nenad, das war wirklich verschwendet. In meinen Augen. Und ja, ich möchte aber erstmal eure Meinung wissen dazu, falls wir da jetzt nochmal irgendwie danach ins Detail gehen wollen. Ja, genau, Fabian, du hast ihn ja auch gesehen, ne?
Durchaus, ja. Also, ja, ich weiß gar nicht, was ich über den Film groß sagen soll. Also, ich fand ihn furchtbar. Also wirklich, der Film war mir, wir waren alle Figuren egal. Von mir aus hätten ruhig noch mehr irgendwie verschwinden können. Weil, also, ja, also erstmal fand ich, also, das ist immer hart, wow. Kinder zu kritisieren, aber die Kinderschauspieler fand ich furchtbar. Oh, gerade der Remy, also der Remy war ganz.
Ach, das war doch so ein Putziger. Also, das fand ich ja dann
auch. Ja, der war putzig. Süß. Aber das soll doch halt auch ein bisschen überzeugend als Mensch sein, sage ich mal. Nee, also. Ja. Aber auch die Erwachsenen waren auch nicht besser. Die Erwachsenencharaktere, die waren mir vollkommen egal. Mir war wirklich vollkommen egal, was wem passiert, wer jetzt mit wem auf einmal schläft und warum die jetzt, was deren Motivation ist. Ich glaube so, dass das Hauptproblem, warum der Film mich nicht gekriegt hat, war, dass er sich nicht einig war, was er eigentlich erzählen will. Weil wir so in beiden Zeitebenen, also du hast ja schon gesagt, wir sind einmal 99 und einmal sind wir dann 2015, 2016 oder sowas. Und es gibt beides ungefähr eine Stunde. Und dadurch konnte ich mich so in keiner Welt wirklich einleben. Ja. Und deshalb war mir das beides irgendwie zu schnell. Also wenn die jetzt den Anfang von mir aus gemacht hätten, ne? Also dass die 20 Minuten zeigen, okay, kleiner Junge, kleines Dorf, verschwindet, bumm, aus, fertig. Und dann ein Großteil so diese Gegenwartsszenerie gehabt hätte, dann hätte ich vielleicht eher reinfinden können. Aber dadurch, dass so viel erstmal auch unnötiges Zeugs erzählt wird, ne? Auch mit diesem komischen Sturm, den sie dann haben, 1999, und wo ich mir gedacht habe, ja, der wird jetzt bestimmt noch relevant, da passiert jetzt irgendwas, es wird etwas Bestimmtes hochgespült oder sowas. Nö, war nicht so. Und auch das Ende war so total unbefriedigend für mich, weil am Schluss wussten dann irgendwie alle Bescheid, aber es war allen egal. Und ja, deshalb war mir der Film dann auch am Schluss relativ egal. Und
boah, ja, der Film also ging irgendwie von A nach B nach C, aber irgendwie hatte das alles zwar schon Konsequenzen, aber am Ende dann auch wieder nicht. Und das hat mich extrem an dem Film gestört, weswegen mir auch das Ende echt missfallen hat. Ich war nicht sauer, ich war enttäuscht. Ich war wirklich enttäuscht.
Ja gut, Enttäuschung kann ich glaube ich gar nicht nehmen, weil ich nach den 119 Minuten vor der 120. Minute halt auch keine Erwartung aufgebaut habe, irgendwie, weil ich dachte, ja, okay, das wird wahrscheinlich irgendwie enden, wie, ist mir relativ egal, außer es kommt jetzt der Mega-Twist und Aliens sind schuld an allem oder sowas.
Das kann Spoiler, ja, nee, Aliens also sind nicht schuld, die kommen da gar nicht drin vor.
Oder vielleicht doch, man weiß es.
Schaut den Film zu Ende, um Gewissheit zu haben.
Vielleicht dann im zweiten Teil, 4 Tage und ein Leben, ne? Vielleicht kommen dann die Aliens. Ich verstehe auch nicht, warum der Film wahrscheinlich, weil die 3 Tage 1999 sind. Aber ich hab überhaupt keine Ahnung in der Gegenwart, wie viel Zeit da vergeht. Ich dachte am Anfang, okay, das sind vielleicht auch 3 Tage, aber nee, weil offensichtlich gibt es ja Konsequenzen von gewissen Sex,
Und es dauert ja mehr als 3 Tage, bis man sowas.
Spoilerwarnung, es gibt Sex.
Spoilerwarnung, Sex.
Konsequenzen von Sex finde ich auch super.
Ich habe jetzt ein schönes Wort gesucht, um es zu umschreiben, da habe ich gedacht, nee, Kopulation, Körperverschmelzung, nennt es wie ihr wollt, es wird gewickt. Und da gibt es eine Konsequenz von. Und die kann nicht innerhalb von 3 Tagen sein, deshalb habe ich das irgendwie nicht verstanden. Aber egal, vielleicht haben das ja nicht alle so furchtbar schlecht gesehen wie ich.
Oder ich.
Oder etwa doch.
Ich hab anfangs gedacht, okay, ja, sieht ganz nett aus. Mhm. Halt wie so ein typischer irgendwie Krimi. So. Ich fand das Setting auch ganz, ganz spannend. So. Fand die Häuser schick so gemacht. Aber irgendwie, habt ihr auch schon gesagt, ich wurde nicht warm mit den Charakteren. So. Das stört mich dann gerade bei so Krimi-Geschichten eigentlich ganz sehr. Und ich fand der Vater von den Remi, der wurde dann da auch so, weil so viel sei gesagt, er erschießt halt einen Hund, so. Und in jedem Film, in dem ein Hund, oder in jedem Film ist derjenige, der einen Hund erschießt, halt das Arschloch. Und das zieht sich so durch bei ihm, aber irgendwie kann ich es bei ihm halt gar nicht nachvollziehen, wieso man ihm diese Arschlochrolle gibt, weil, ich sag mal, sein Kind wird vermisst und viele Sachen, die er halt macht oder so, die sind halt einfach logisch so. Also, das hätte ich nicht anders gemacht, wenn mein Kind vermisst worden wäre. So, ich wäre auch, die versammeln sich da im Rathaus oder im Gemeindezentrum oder was auch immer und er springt da auf und wie kann das sein, dass ihr hier nicht ermittelt und keine Ahnung was. Natürlich ist nur menschlich so. Also, so viele, so vom Buch her ganz schwierig, auch das Ende war, also diese Auflösung war auch sehr hanebüchend und hat für mich gar nicht, weiß ich nicht. Also schwierig. So, und zwischendurch hatte ich so halt das Gefühl, das ist kein Film fürs Kino. So, das muss ich halt so ganz klar sagen. Das ist, wenn dann ARD, ZDF, Sonntagskrimi und dann aber auch keiner von den Guten.
Das ist so ein typischer.
Ja, tut mir ja wirklich leid dann auch. Also ich, ja.
Ich finde, das ist so ein typischer Sneak Preview-Film. Und zwar einer von diesen schlechteren. Ja. Hm. Wenn man sich das anschaut und sagt so, und sich vielleicht, bei manchen gibt es ja dann auch die Möglichkeit, dass es da noch einen Tipp vorher gibt bei den Sneak Previews, man sich dann denkt so, oh, das könnte der und der Film sein. Und dann gehen sie rein und dann läuft 3 Tage und ein Leben und dann bist du einfach enttäuscht und das zieht sich durch den gesamten Film. Aber dann hat man auch 6 Euro gezahlt und dann will man den Film auch schauen. Und am Ende fragt man sich, war es das wert? War es diese halb aufgegessene Popcorn-Tüte wert? Dieser Liter Cola? Warum?
Ja, ich fand den, schrecklich ist immer schwierig zu sagen, aber ich kann den halt echt nicht so richtig empfehlen. Also vielleicht sind wir auch einfach nicht die Zielgruppe, das mag auch sein. Mich würde auch interessieren, wie das Buch war, vielleicht war das besser. Aber wenn ich mir trotzdem auch viele Sachen oder viele Fehler, die für mich halt klassisch Fehler waren, jetzt vom Buch her, vom Drehbuch her, wenn ich sag, die sind ähnlich auch im Roman so, dann kann ich auch nicht nachvollziehen, dass das ein Bestseller wurde. Dann war wahrscheinlich das Cover richtig geil oder so.
Nee, das Cover ist überhaupt nicht geil. Außerdem, das kostet 20 Euro gebunden. Ja, Leute, krass.
Ein Shot fand ich aber mega, so den, also das hat so einen halben Punkt irgendwie rausgeholt nochmal. Nachdem das Unwetter war, sind ja so wirklich so Dokumentar auf Einspieler so von so ein paar umgekippten Bäumen dann in dem Wald und dann zoomt diese Kamera rein aus diesen alten Aufnahmen und wird dann in diese Echtzeit und das sah schon sehr cool aus. Also das war so mein Highlight des Films. Ja, schon schade eigentlich, dass sowas so ein Highlight ist dann, ne? Aber ja, für den Shot lohnt sich's vielleicht nochmal. Nein.
Ist der vielleicht noch im Trailer irgendwo verwurstet, dass man sich nur den ansieht?
Könnte man mal gucken. Nein. Nenad, wie ist deine Geschichte zum Film?
Ich habe mir knapp 25 Minuten dieses Films angeschaut und bin eingeschlafen. Ich glaube, das sagt wohl alles über diesen Film aus. Also, das letzte, das letzte Jahr, wenn ich so eure Ausführungen da den lausche und mitverfolgt habe, was ihr erzählt habt, denke ich tatsächlich, dass ich da relativ glücklich sein kann darüber. Das letzte, woran ich mich tatsächlich erinnern kann, ist eben, dass der kleine Junge, wie heißt er denn, Remy, der in der blauen Jacke, dass dem dann etwas widerfährt und der in irgendwie so eine Felsspalte hineingedrückt wird oder irgendwie so etwas oder hineingerollt wird. Und irgendwo da bin ich dann eingenickt und ja, das war es dann auch schon.
Wobei das ja eigentlich tatsächlich dann dieser Moment gewesen wäre, in dem man eigentlich abgeholt werden könnte, weil jetzt passiert diese Wendung, dieses kataklysmische Event, das einfach sein komplettes Leben jetzt einfach umstellt. Krass, dass du dann eingepennt bist, muss ich sagen. Also da war ich dabei. Allerdings dann auch nur noch mal für eine halbe Stunde und nicht mal. Also gerade alles, was danach war, die das ganze Investigative, wie dann der lokale Metzgermeister irgendwie ja verdächtigt wird, weil er Ausländer ist oder weil man vermutet, dass er Ausländer ist. Aber in so einem Dörfchen redet man zwar, aber man flüstert das ja, man sagt's ja nicht, man spricht's ja nicht aus. Aber insgeheim war es ja vielleicht der polnische Metzger. Oder dass eben der Vater war, der aggressive Tendenzen hat, weil er seinen Job verloren hat und dann auch vielleicht am Tag vorher sowieso schon on edge war, weil er den Hund erschießen musste oder erschossen hat. Und das fand ich tatsächlich noch interessant. So lange hatte der Film mich noch. Aber dann kam auch bei mir der Moment, in dem ich gedacht habe, so, wann werden die denn erwachsen? Das laut Klappentext spielt das doch auch nochmal später. Und dass das wirklich halb-halb war, das fand ich zu extrem. Also wie Fabian gesagt hat, eine halbe Stunde maximal, Beginning, zack, und dann das Spannende, vielleicht auch so ein Stück weit, ich habe mir so irgendwie so ein Katz-und-Maus-Spiel vielleicht gewünscht. Wie gesagt, dieser Klappentext, der hat halt suggeriert, jetzt ist 15 Jahre später und jetzt muss er da nochmal ran, weil irgendwas ist passiert, das ihn praktisch überführen könnte oder so. Aber ich fand, das war nie so extrem, der ist nie so weit gegangen. Vielleicht ist mein Anspruch auch einfach ein anderer, vielleicht bin ich dazu Hollywood belastet, aber das hat mich dann schon sehr gestört, tatsächlich.
Ja gut, ich sag mal, also dass ein Spannungsbogen irgendwo in dem Film ist, finde ich jetzt nicht zu viel Hollywood, aber den haben wir ja da gar nicht gehabt. Also ich finde auch, für mich war das überhaupt nicht spannend, auch die Szene, wo der Nenad dann eingeschlafen ist, da habe ich mich nur über den dummen Antoine aufgeregt, warum der jetzt auf die Idee kommt, hey, ich schieb den jetzt in die Felsspalte, statt dass ich irgendjemand um Hilfe bitte.
Ja, schon.
Ja. Weiß ich, ja. Vielleicht denken Kinder so, ich weiß nicht, wie alt er gewesen sein soll, 12 oder sowas, da kann ich mich jetzt nicht mehr so gut reinversetzen, wie ich mit 12 war. Aber ich glaube nicht, dass wenn ich auch so sehen meinen Freund umgebracht hätte, dass ich den irgendwo verscharrt hätte. Also ich glaube, so viel kriminelle Energie hätte ich einfach mit 12 nicht
also gehabt. Also mit 12 hatte ich auch sowieso nicht so viel Energie, weil da habe ich schon Videospiele entdeckt und war auch gar nicht mehr draußen im Wald.
Das stimmt auch. Ja, aber er hat ja keine Videospiele. Er wünscht sich ja zu Weihnachten ein Nintendo 64, ne? Aber das Geld reicht ja leider nicht aus.
Eieiei, so sieht es.
Das ist ein armes Kind.
Kinder,
ne?
Hört zu, Videospiele retten Leben.
Zumal da kam Tony Hawk Pro Skater 1 schon raus. Das heißt, es gab schon die PlayStation 1.
Ja.
Und das N64 war eigentlich schon ein Auslaufmodell.
Nee, 99, ja, also ich habe ein N64 2000 bekommen oder 99, echt? Irgendwie sowas. Ja, ich bin da relativ spät. Wir hatten auch kein Geld, ich habe den auch erst später bekommen.
Leute, ich habe das Pikachu N64.
Marco?
Echt? Bam. Alter, ja, Verwalter.
Das blaue Teil mit dem Pikachu drauf. Tun auch die
mit den roten Backen?
Mit den roten Bäckchen. Ja. Oh mein Gott.
Ja.
Oh mein Gott. Wir treffen also uns demnächst bei Marco, Smash Brothers und Mario Party 3.
Oh, ja. Nee, das habe ich nicht. Smash Brothers.
Auf gar
nicht.
Keinen Fall Smash
Brothers. Kein Problem, ich habe Smash Brothers. Geil. Ich habe Smash Brothers und 2 Controller und die nehme ich gerne mit.
Wunderbar. Die Weihnachtsfolge dann bei Marco daheim.
Geil. Wäre auf jeden Fall wahrscheinlich spannender als der Film.
Absolut. Ja, mich, wie gesagt, ach Gott, ich wünschte, ich hätte ihn nicht gesehen. Aber ich überlege mir tatsächlich, ob ich mir jetzt einfach jetzt, um mich selber zu sagen, hey, das Buch war besser, vielleicht bestelle ich mir jetzt das Buch. Und wenn ich das mache, dann berichte ich auch.
Sehr gut. Ja, also von uns sozusagen für den Film 3 Tage und ein Leben keine wirkliche Empfehlung, wenn er mal tatsächlich Sonntagabend oder so in der ARD oder im ZDF läuft.
Arte.
Dreisat. Auch Dreisat. Dann vielleicht mal selber einen Blick drauf werfen. Und wir machen jetzt gleich eine kurze Pause und verabschieden vor der Pause den Kit.
Ja.
Weil Kit hat keinen Bock mehr.
Richtig. dieser Film hat mich so fertig gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte nie wieder einen anderen Film sehen. Und deswegen höre ich auch jetzt hier einfach direkt auf. Nein, ich muss einfach los. Ich habe Shit zu tun. Und ja, so schlimm war der Film nicht, dass ich meine Passion zu Filmen verloren habe. Aber ja, dennoch möchte ich heute nicht mehr mit euch in einem Call sein. Deswegen in diesem Sinne, nein, war ein Witz. Ja, ich bin da mal raus und gerne wieder nächstes Mal dabei. Die Hausaufgabe ist klar. Und von meiner Seite aus sage ich jetzt schon mal ciao, bis zum nächsten Mal. Und übrigens, der Batman-Trailer, den fand ich richtig, richtig nice.
Alles klar.
Tschüss, tschüss, Kit. Kit.
Ciao. Und wir hören uns dann gleich wieder. Hallo, da sind wir wieder zurück aus der kurzen Pause. Und der Kit hat das schon angeteased. Und zwar, wir unterhalten uns jetzt ein bisschen über das DC-Fandom, über die Trailer, die veröffentlicht wurden. Und wollen mal gucken, was wir davon halten. Ich würde vorschlagen, wir sprechen als erstes über den Snyder Cut, über den Justice League Trailer. Wie war da so euer Eindruck?
Ich mochte die alternative Version von Halleluja, die darunter gepackt wurde, die noch dazu so ein bisschen Meta dann sein soll, weil sich jetzt die Fans endlich freuen können, dass Snyder dahinter sitzt und alle Halleluja jetzt rufen und geil, und wir bekommen den Film, der uns versprochen wurde vor, wann war denn der? Wann war Justice League? 2016, 17, so etwas in den Dreh, also vor 3, 4 Jahren.
2017.
Ja, wie gesagt, ist ganz nett. Visuell fand ich den damals schon pottenhässlich. Ich habe den im Free-TV gesehen, letztes Jahr irgendwann. Aber da auch nur vielleicht so eine halbe Stunde. Also Aquaman habe ich auf jeden Fall mitbekommen, seinen ersten Kampf, den er hatte. Und danach habe ich einfach ausgemacht und gesagt, nee, das ist so pottenhässliche CGI, die da zu sehen ist. Diese komischen Käferwesen, die da unterwegs sind, ist einfach nur widerlich. Man sieht das Budget nicht drin. Ich frage mich echt, wo die das Geld da hineingesteckt haben, wenn das alles einfach so pottenhässlich und pottenbillig aussieht. Und egal wie viel zusätzliches Filmmaterial man hat, wenn das immer noch so billig aussieht, wird man daraus nichts Besseres zusammenschneiden können. Denn meiner Meinung nach hat es nicht am Drehbuch gelegen oder am Schnitt gelegen, dass dieser Film so sehr gefloppt ist oder so sehr nicht gemocht wurde, sondern eben tatsächlich am Aussehen. Also für mich persönlich zumindest, keine Ahnung, wie es die Fans da draußen so wahrgenommen haben. Ich bin da jetzt nicht so involviert in dem Ganzen, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Also ich fühle mich jetzt mal angesprochen als Fan. Also nicht von dem Film, sondern ich bin halt einfach riesen Batman-Film. Und deshalb hatte ich auf Justice League damals richtig Bock und war aber auch komplett enttäuscht. Alles, also da gibt es wirklich auch nichts, wo ich sage, okay, der Film hat irgendeinen positiven Punkt, außer vielleicht Ben Affleck als Batman, der mir doch sehr gut gefallen hat. Aber ey, der Look und das Pacing und die Story, das war alles ganz furchtbar. Und natürlich habe ich jetzt aber auch mega Bock auf den Snyder Cut. Ja, ich sehe jetzt nicht Snyder als mega Heilsbringer an. Ich finde, der Trailer hätte nicht sechsneidiger sein können, als er war. Wir hatten Zeitlupe, wir hatten Schwarz-Weiß, wir hatten Leonard Cohen's Hallelujah, was ja damals schon in dieser wunderbaren Sexszene in Watchmen lief. Und wir hatten irgendwie hier so ja, wie nennt man das denn? Jesusisierung von Charakteren. Ne? Also diese Jesus-Symbolik. Das sind einfach so die Dinge, die ich bei Snyder erwarte. Und die haben wir in dem Trailer auch alle gesehen. Ich finde, dass er teilweise doch vielversprechend aussah. Und natürlich auch dieser ganze Hype, der jetzt seit Jahren ja gemacht wird. Release des Snyder Cut und was auch immer. Dass er ja doch nochmal so viel anders sein soll. Von der Story her komplett anders. Was man gesehen hat, gerade bei Steppenwolf, was ja in dem Original
sage ich jetzt mal, Original Justice League, der war ja der Hauptbösewicht, der sah da ja schon furchtbar aus und wie hingeschissen und wirklich, ja, ich denke mal, auf deine Frage einzugehen, wo das Budget hingegangen ist, ich denke mal, Ben Affleck würde einen Großteil des Budgets einfach mal in sich genommen haben. Und da jetzt auch in diesem Trailer ist auch ein Shot von Steppenwolf, wo man sagt, okay, jetzt sieht er zumindest, er sieht halt nicht so corny aus und er sieht nicht so furchtbar aus wie aus einem PS3-Videospiel, sondern er hat jetzt einen interessanten Look und ich denke schon, dass da an viel gefeilt worden ist, ne? Und auch an den Special Effects, an dem ganzen Look vom Film, dass er nicht teilweise diesen komischen Grünfilter hat, wenn sie in dieser Unterwelt sind oder in dieser Parallelwelt, whatever. Ich bin gespannt, wie sie es machen wollen. Sie haben es ja angekündigt, dass sie 4 Folgen eine Stunde veröffentlichen wollen und das Ganze aber auch als 4-Stunden-Film schneiden. Ich werde es mir wohl 4-mal in einer Stunde angucken, weil ganz ehrlich, ein 4-Stunden-Film wird wahrscheinlich auch für mich und meine Batman-Liebe zu viel. Aber ja, ich habe schon Bock drauf. Ich habe schon Bock drauf. Auch wenn für mich das DCEU immer noch zum Scheitern verurteilt ist, weil einfach viel zu wenig Zeit genommen wurde. Ich meine, das wäre beim MCU das Gleiche gewesen. Man kann vom MCU halten, was man will. Aber wenn der zweite Film Avengers gewesen wäre und man hätte die Hälfte der Avengers einfach nicht gekannt, wäre es genauso ein Flop gewesen. Und deshalb bin ich mal gespannt, ob sich der Justice League-Film jetzt quasi, wo das DCEU schon ein bisschen etablierter ist und auch Einzelfilme gekommen sind, die gar nicht so verkehrt waren mit Wonder Woman und Aquaman, die ich in Ordnung bis gut fand, ob der sich jetzt vielleicht besser da einordnen kann. Und ja, ich habe Bock und dafür hole ich mir auch einen HBO Max Account oder wo auch immer der in Deutschland laufen wird. Schauen wir mal.
Ja, gibt's in Deutschland überhaupt HBO Max? Also wenn, dann läuft er bei Sky, oder?
Bei Sky in der Regel dann oder die HBO-Produktion, genau. Ja, ich bin, weiß ich nicht, ich mag eigentlich Zack Snyder. Ich habe da jetzt nicht so das Riesenproblem mit dem. Ich finde, der hat ein paar richtig gute Dinge abgeliefert. So in den letzten Jahren hat er durchaus auch mal ins Klo gegriffen. Mag aber auch Josh Whedon, der das ja nochmal versucht hat, diese Ursprungsgeschichte so rauszuziehen. Aber die beiden haben halt komplett andere Stile und das ganze Ding war sowieso zum Scheitern verurteilt. So. Und jetzt der Snyder Cut, ja, sieht halt aber immer noch nicht geil aus. Also da bin ich ganz bei Nenad. Ja, weiß nicht, ich werde es mir angucken, ja, aber bin nicht gehypt. Ich glaube, das Ding wird auch nichts. Ja, weil im Endeffekt wird es trotzdem eine ähnliche Geschichte erzählen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da was anderes. Mich hat ja auch schon das Drehbuch teilweise gestört. Hinzu kommt die schlechte CGI und ja, und mit ein paar Charakteren, die da gecastet wurden, bin ich auch nicht so ganz, aber das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ja.
Was mich am meisten gestört hat, und ich meine das wirklich ohne Spaß so, ja, ist dieses fürchterliche Scheiß-Drecks-Tattoo von Aquaman. Das sieht so pottenhässlich aus, wer sich das ausgedacht hat. Diese komischen Linien, die Jason Momoa unter seinen Brustmuskeln hat. Das sieht einfach so aus, als hätte er Man-Boobs. Es tut mir leid, das kann man nicht anders sagen. Das sieht so formlos und komplett ohne Struktur aus. Das hat mich einfach herausgerissen aus diesem Film. Jedes Mal, wenn ich ihn dann sehe in seiner Unterwasserwelt, wenn er dort kämpfen muss oder irgendwie ist, keine Ahnung, was ist er überhaupt? König, Regent seiner Fischmenschen dort unten? Keine Ahnung, jedenfalls, es sieht pottenhässlich aus, Punkt aus.
Was ist er? König von Atlantis, ne? Oder was?
Ich glaube, oder?
Ja.
Wie gesagt, ich bin da nicht so weit so tief drin.
Ich auch nicht. Ich glaub, eigentlich war Aquaman auch die Obernulpe, oder nicht?
Ja. Ja, aber dafür finde ich, haben sie es ganz gut gemacht. Er war ja immer so.
Ja, Jason Momoa ist schon eine ganz schöne Kante.
Also, ich meine, da haben wir ja auch die Parallele zu The Boys im Endeffekt, wo wir ja auch diesen Aquaman-Verschnitt haben, der halt auch der Riesen-Idiot ist.
The Deep.
Aber ich habe jetzt auch gerade ein Bild vor mir. Es sieht echt ein bisschen scheiße aus, gell? Diese Tattoos. Ich meine, an den Armen, dass es mir ja noch gefallen ist, dieses typische Maori-Gedöns. Aber gerade unter der Brust, sieht aus, hätte er ein Korsett an oder irgendwie sowas, was dann die Brust ja, nach oben.
Ja,
danke, dass du mir Aquaman und seine Tattoos kaputt gemacht hast.
Ja, zum nächsten Trailer.
Genau, kommen wir zu einem etwas optisch ansprechenderen, vielleicht Wonder Woman 1984.
War der optisch ansprechender für dich?
Wer? Der Trailer oder die Frau?
Der Trailer. Der Trailer.
Ich fand den Trailer.
Die Frau ist ja, dieselbe Frau ist ja auch im anderen Trailer zu sehen.
Ja, stimmt, auch wieder, ja. Ja. Der Trailer war, Wonder Woman Trailer war für mich sehr langweilig. Er war Schema F. So, also es hat mir gar nichts gegeben. Er hat mir auch nicht, ich fand ihn auch nicht spannend. Der hat überhaupt nichts in mir ausgelöst. Ich weiß nicht, außer Verwirrung, weil jetzt auf einmal hier das Love Interest Chris Pine aus Teil 1 sozusagen wieder am Start war, wo ich sage, ja, warum? Ich kenne auch diese Gegenspielerin. Ich gehe mal davon aus, ich habe es auf einem kleinen Monitor mir bloß angeguckt. Es ist so eine Katzenlady gewesen, ja, oder ja, so?
Cheetah. Also die wird immer mehr, also am Anfang ist es noch eine normale Frau, dieser Chris von Kristen Wiig wieder gespielt, und sie wird dann aber immer mehr zu Cheetah, zum Cheetah ist Jaguar, oder?
Okay.
Ja, und ja, auf jeden Fall. Das sah aus wie bei Cats am Schluss, also da fand ich auch.
Ja, oh. Genau. Genau, ja. Sah auch echt nicht gut aus und ja, weiß nicht. Ja, wie seht ihr das?
Auch da gibt es CGI, die potten hässlich ist. Also ich erinnere mich da an ein paar Blitze, die einschlagen, während Wonder Woman mit ihren Lassos da quer über die Wolkendecke herumreitet, wo ich mir dachte, alter Verwalter, das sieht aus, als wären wir, keine Ahnung, 20 Jahre in die Vergangenheit zurückgeschleudert worden. Also die Effekte in Matrix sehen geiler aus. Wirklich ohne Spaß. Also das war fürchterlich, als ich das gesehen habe. Ansonsten würde ich dir beipflichten. Das ist für mich ein ganz einfacher Standard-Trailer für einen Blockbuster gewesen. Ich bin einer der wenigen Menschen, die dem ersten Teil, also dem Prequel, nicht sonderlich viel abgewinnen konnten. Ich fand den schon echt miserabel, das muss ich so sagen. Für mich war das eine 0815 Origin Story. Und ich kann die Idee dahinter, dass man so hier so einen emanzipierten Superhero-Movie zeigen wollte, dass auch eine Frau federführend war, dahinter sehr, sehr honorieren. Aber am Ende des Tages ist einfach ein fast schon milliardenschweres Unternehmen dahinter mit Warner Brothers. Und die werden mit Sicherheit nicht gesagt haben, hier, liebe Patty Jenkins, du kannst ja alles machen, was du machen möchtest. Sondern es wird schon Guidelines gegeben haben und an die wurde sich gehalten. Und dass man jetzt hier, ja, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wo sich das Ganze entwickeln soll mit Wonder Woman. Ich mag Gal Gadot als Schauspielerin relativ gerne. Ich denke, dass ihr die Figur der Wonder Woman sehr, sehr gut passt. Aber wo das alles hinführen soll, ganz ehrlich, keine Ahnung. Also im Trailer gab es auch irgendwie so zwei, drei Szenen drin, die so ein bisschen humoristisch, humorvoll sein sollen, die so enorm deplatziert wirkten. Also ich habe keine Ahnung, auf welche Tonalität ich mich einlassen soll bei diesem Film. Also am Ende des Tages hat mir der Trailer rein gar nichts verraten.
Ich glaube, das Problem ist einfach, dass das mittlerweile die Marvel-Formel genommen wird, sage ich mal, weil da, die haben es ja von Anfang an gemacht, dass die wollten eine Emotionalität in ihren Filmen haben, die wollten ein Spektakel haben, haben aber immer diese One-Liner und immer diese Gags gemacht. Und das war ja am Anfang bei DC gar nicht so. Also wenn man sich jetzt mal die Batman-Filme, gut, mal von Batman und Robin und Batman Forever abgesehen, aber die Nolan-Filme anguckt, die waren ja einfach nicht witzig, da gab es keine Gags. Und sowas hat es DCU jetzt ja immer mehr eingebaut und war auch im ersten Teil von Wonder Woman, fand ich das schwach, diesen komischen Sidekick, diese kleine Frau, die da immer dabei war und immer die Gags gemacht hat. Und das finde ich jetzt auch in dem Trailer für Wonder Woman 84, weiß ich nicht, das war so nach dem Motto, oh, guck mal, wir sind in den 80ern, habt ihr es gemerkt? Wir sind in den 80ern, hey Leute, Nostalgie, 80er, guck mal die Klamotten, die anhatten, Das war ja dieser Gag da am Schluss, wo er sich dann irgendwie anziehen muss und sie sagt dann, nee, das kannst du nicht anziehen. Ja, und ich bin auch bei dir, Marco, dass ich sage, gut, es war ja schon vorher klar, bevor der Trailer jetzt rauskam, dass Chris Pine wieder zurückkommt. Das nimmt dann auch so irgendwie die Emotionalität vom ersten Teil, weil den ersten Teil fand ich, bis auf den Antagonisten, fand ich ihn eigentlich ganz gut, der hat mir gut gefallen. Da gab es für mich grandiose Szenen im Niemandsland und sowas und ich fand es auch relativ emotional, den Abschied von Steve, heißt das Steve? Von Steve, genau.
Und das jetzt aber alles wieder im Haufen zu werfen und zu sagen, hey, guck mal, er ist wieder da. Ja, gut. Also ich, auch hier, ich werde ihn mir angucken, weil ich werde mir diese ganze Kacke angucken. Ich werde mir alles angucken. Aber da habe ich jetzt wirklich keine großen Erwartungen dran. Da denke ich mir, ja, zur Not gucke ich halt 2 Stunden Gal Gadot an, ist jetzt auch nicht verkehrt. Ja. Und wenn ich doch einen guten Film und ein, zwei gute Szenen mitkriege, dann ist alles okay. Aber ich erwarte jetzt nicht davon, dass der Film irgendwie die Superheldenfilme oder die Frauenrollen in Superheldenfilmen revolutionieren wird. Aber wie gesagt, gucken tue ich ihn eh. So wie ich mich kenne. Was ich mir wahrscheinlich auch angucken werde, ist Suicide Squad. Auch wenn man da, es ist so schlimm, weil wir jetzt bei jedem Film immer so einen Film hatten, ne? Das sind alles 2 Teile, oder bei Suicide Squad haben wir sogar einen Soft-Reboot, mehr oder weniger, ein paar Charaktere aus dem ersten Teil werden übernommen, ein paar nicht, wo auch der erste Film einfach eine furchtbare Grütze war, wo ich wirklich...
Da möchte ich gleich widersprechen, aber führe ruhig mal aus.
Jetzt bin ich baff. das hätte ich jetzt, also von dir hätte ich das wirklich nicht erwartet. Was ich am Suicide Squad Trailer, man kann ja nicht wirklich von Trailer sprechen. Also es gab ja diesen Roll Call, nennen sie es, und es gab noch diesen kurzen, bisschen Behind-the-Scene-Material. Ich fand den Roll Call Trailer fand ich geil. Ich finde, der hat so wirklich Dinge gezeigt, die ich so noch nicht gesehen habe. Also, dass er halt einfach nur seine Charaktere einführt, dass wir ein Cast von irgendwie 40, 50 Leuten gefühlt haben, wo ich auch wirklich gespannt bin, wie das Ganze von James Gunn konzipiert ist. Ich fände es witzig, wenn er einfach die Hälfte der Charaktere in den ersten 5 Minuten einfach alle sterben lässt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich finde es mega geil, dass er Charaktere genommen hat, die kein Mensch kennt. Dass du wirklich so die letzte Riege aus den DC-Comics ausgepackt hast. Das sind teilweise Charaktere, die haben nicht mal einen Wikipedia-Artikel in den eigenen. Und die einfach so komplett drüber sind, der Weasel und der TDK und der Polka-Dot-Man und wen sie alles haben. Also wirklich die totalen Schwachsinnscharaktere. Der Film kann sich gar nicht ernst nehmen. Und wenn ich dann halt noch James Gunn lese, dann hoffe ich halt wirklich, dass das quasi der Guardians of the Galaxy fürs DCU wird. Weil Guardians of the Galaxy, zumindest im ersten Teil, ist halt ein Film, der hat es ja übertrieben, auch mit diesem Humor. Aber der hat mir richtig gut gefallen, weil er auch so viele Charaktere eingeführt hat, aber die alle irgendwo eine Daseinsberechtigung hatten. Und allein von dem Rollcall-Trailer, ey, da habe ich Bock drauf. Ich glaube, der wird richtig drüber, der wird richtig dumm und nimmt sich nicht so mega ernst wie der erste Suicide Squad. Und jetzt bin ich gespannt, wie der Nenad den ersten Suicide Squad verteidigt.
Für mich ist tatsächlich der erste Suicide Squad, der originale Suicide Squad, wie auch immer man den nennen möchte, so ein kleines Guilty Pleasure gewesen von mir, was ich auch nicht unbedingt erwartet hätte. Ich habe mir damals mit meiner Ex-Freundin gemeinsam im Kino angesehen, weil sie mich mitgeschliffen hat und habe mir echt überhaupt rein gar nichts erwartet und wurde am Ende schlichtweg relativ gut unterhalten. Ich mochte die Dynamiken, die die ganzen Figuren miteinander hatten, die weiß nicht, Harley Quinn und Jared Leto als Joker. Ich finde, der hatte irgendwie so ein bisschen was als dieser überdrübermäßige Joker, der voll zutätowiert ist und einfach nur dieses Heath Ledgerige komplett auf die Spitze treibt. Das war so eine Art Joker, wo ich mir dachte, okay, der bringt tatsächlich so einen neuen Pfiff hinein, ja, einfach, ja, wie soll ich das nennen, der packt das so auf eine neue Stufe der Lächerlichkeit, die aber wiederum dazu passt, weil eben Harley Quinn auch auf so einer Ebene der Lächerlichkeit zumindest in diesem Film gezeigt wird, dass sie sich eigentlich relativ gut ergänzen. Gut, die Rolle von Will Smith war vielleicht so ein bisschen vergessenswert als Deathstroke, glaube ich, heißt er ja. Er ist ja eigentlich mehr oder weniger nur so der die ganzen Leute zusammenhält. Ja, aber die ganzen anderen Typen, die da mit dabei sind, keine Ahnung, der Typ, der hier irgendwie so den Schädel da tätowiert hat auf seinem Gesicht, dieser, weiß nicht, breite Typ, der irgendwie so ganz jetzt so ein paar One-Liner bringt. Ich fand, die hatten alle irgendwie so eine gute Chemie miteinander, die haben funktioniert miteinander, die haben echt so einzelne Character-Moments gehabt. Also ich erinnere mich da, wenn die da alle gemeinsam in dieser Bar sitzen und denken, okay, scheiße, das Leben für uns ist jetzt vorbei und das Leben für eigentlich alle Menschen auf der Erde ist vorbei. Aber es gleichzeitig sich auch denken, okay, wofür kämpfen wir denn hier überhaupt? Wir sind ja ausgestoßen in der Gesellschaft. Und die wollen uns eigentlich alle verrecken sehen und kümmern sich einen Scheißdreck um uns. Und wir sollen hier für irgendetwas kämpfen. Was bringt denn das Ganze? Dann sich aber auch irgendwo ihrer Mortalität klar werden. Also ich finde, dieser Film hat echt viel zu bieten, so unter seiner anfänglich etwas dümmlich wirkenden und angestrengt wirkenden Fassade, die, wenn man genauer hinsieht, auch erkennbar ist und zumindest den Versuch, so etwas zu implementieren ins DCEU, honoriere ich sehr, sehr stark. Und deswegen ist für mich Suicide Squad auch ein sehr, sehr interessanter Film gewesen und anders als Guardians of the Galaxy beispielsweise, der einfach nur so übermäßig mega drüber ist und wo du zugeschissen wirst mit bunten Farben und Gags in Sekundentakt. Ey, mir kam das Kotzen hoch bei beiden Teilen. Ich hasse die beiden Filme so unglaublich, weil mir jede Figur am Sack geht. Nur irgendwie, keine Ahnung, der Baum ist der einzig Interessante und das Einzige, was der macht, ist halt I am Groot sagen, ja, fertig. Aber das reicht schon. Der hat mehr Profil als alle anderen Leute da drin, ja.
Hey, er sagt auch We are Groot.
Ja, gut, von mir aus. Stimmt, hast du recht, ja. Aber für mehr hat es dann bei Vin Diesel auch nicht mehr gereicht. weiß nicht, wie gesagt, das Konzept und die Idee dahinter mochte ich eigentlich relativ gerne. Von dem her bin ich auch ein ganz klein wenig enttäuscht, dass eben jetzt hier so eine Art Soft-Reboot gemacht wird von Suicide Squad. Ich kann die Idee schon irgendwo nachvollziehen, aufgrund der Kritik, die Suicide Squad bekommen hat. Schade finde ich es dennoch. Ich meine, dass man James Gunn da jetzt hinsetzt und der dann halt auch in dieser ja, behind-the-scenes-mäßigen Dingsbums-Doku, was auch immer das dann sein soll, dann erzählt und ja, und das soll hier, keine Ahnung, so 70er-Jahre Anti-Kriegsfilm-Vibes haben und alle Leute dort sitzen und sagen, yeah, geilster Film ever und um Gottes Willen, alles ist so mega verrückt und daraus das wird ein neuer Highland werden fürs Blockbuster-Kino. Ja gut, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen, selbst wenn ich diesen Trailer unglaublich abfeiern würde, aber wie gesagt, ich bleibe dezent interessiert, nicht wegen James Gunn, sondern trotz James Gunn. Aber ja, schauen wir mal. Am Ende des Tages muss ich dann dennoch sagen, ich hebe meine Faust für den Original Suicide Squad und finde es wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr schade, dass der so voller Häme, so viel Häme diesem Film entgegengebracht wird. War das ein gutes Statement,
Fabio? Ja, du, ich meine, Wir müssen ja keinen Konsens finden, ne? Darum geht es ja nicht. Ich meine, ich bin anderer Meinung, aber ist ja auch okay. Und ganz ehrlich, wie kann man denn, also in Suicide Squad, ja, der erste Teil, und jetzt haben wir The Suicide Squad, überragende Benennung übrigens wieder, klar, statt den Suicide Squad 2 zu nennen, sagt man es The Suicide Squad. Alter, wir haben in The Suicide Squad den Red Catcher. Wir haben den Arm Fall Off Boy. Wie geil ist das eigentlich? Denn seine Superkraft ist, dass er seine Arme abwerfen kann. Ich hab so Bock da drauf. Es ist so dumm, der Arm Fall-Off Boy. King Shark, Weasel, Polka Dot Man. So dumm, aber ich hab da so Bock drauf.
King Shark gab's, glaube ich, schon in dieser Flash-Serie, oder? Täusche ich mich?
Ja, die hab ich, also Serien habe ich generell weder von Marvel noch von DC gesehen. Also Arrow, Flash, ist bei mir alles irgendwie vorbeigegangen.
Ja, ich hab diesen Suicide-Trailer gar nicht gesehen. Ist mir gerade aufgefallen, als ihr darüber geredet habt. Ich habe aber die beiden Suicide-Filme gesehen. Und bin da, glaube ich, beim ersten auch bei Nenad. Ich habe den auch Ich habe den dieses Jahr das erste Mal geguckt und fand den, also ich habe den mit Abstand geguckt und habe die Kritik ausgeblendet, habe mir versucht, mein eigenes Bild zu machen, fand den Film guckbar. Also ich habe, war auf keine verschwendete Zeit. Also ich habe aber auch jetzt mit diesen ganzen Charakteren keine Verbindung irgendwie, dass ich sage, ich bin hier ein Mega-Fan von Harley Quinn oder vom Joker oder so. Batman finde ich halt wirklich gut, also den als Superheld sozusagen, aber ja, ach, für mich waren das zwei gute Filme, auch jetzt der neue Harley Quinn Film fand ich ja auch in Ordnung, also
nee, weil ich gerade überlegt habe, was meinst du mit zwei Teilen, aber Harley Quinn
war ja diesen, ja, klar. Genau, diesen Harley Quinn Film, ne, hatte ich jetzt auch gesehen, fand ich auch, ich habe ein paar richtig geile Momente drin gehabt, so, ja, deswegen, ich bin gespannt und die Charaktere, bin, so wie du jetzt sagst, da sind komische Charaktere, die noch keiner großartig gehört hat. Ja, umso mehr. Also ich gehe da halt komplett unbefangen einfach rein und guck mir das Ding dann an. Ja, genau. Ja, machen wir einen Haken dran an Suicide Squad und kommen wir mal zu Black Adam. Da gab es einen Concept Art Trailer, denn The Rock durfte nicht drehen und das ist für mich auch tatsächlich mit das Spannendste, dass The Rock jetzt endlich mal ein Bösewicht spielt. Also da bin ich doch sehr gehypt. Nee, gehypt ist das falsche Wort. Doch sehr interessiert. Frage ist, ich weiß nicht, wie weit das nachher gesponnen wird, aber er wird doch dann wahrscheinlich auch gegen Shazam antreten, oder?
Sollte
oder wird das er, auch nur eine klassische Origin, weil dann wird es doch recht langweilig, glaube ich.
Ich gehe davon aus, dass der Black Adam-Film, den wir kriegen, gehe ich davon aus, dass es ein Origin-Film wird. Und ich bin halt auch noch nicht so hundertprozentig davon überzeugt, dass er halt ein Bösewicht spielt, weil ich weiß nicht, ob man sowas durchzieht. Ne? Das ist ja genau das Gleiche wie mit Harley Quinn. Wahrscheinlich wird er irgendwie so zum Anti-Held und am Schluss wird er dann doch wieder gut, weil er irgendwelche Menschen rettet. Also da bin ich aber auch zu wenig in den Comics drin. Also so Shazam, das hat mir vor dem Shazam-Film auch nichts gesagt, genauso Black Adam. Ich habe mich mittlerweile ein bisschen so eingelesen. Eigentlich ist Black Adam, ja, so zwischen, er ist eher ein Bösewicht als ein Anti-Held, ist aber auch nicht hundertprozentig bösewicht. Und ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einen Film auf einem Bösewicht komplett aufbauen, wie sie es jetzt ja, okay, beim Joker vielleicht gemacht haben. Ich glaube aber nicht, dass sie das mit Shazam so durchziehen werden. Ja, der Joker-Film war was anderes, der hat nicht zum DCU dazugehört. Black Adam jetzt schon, also ich bin da echt gespannt. Ich fände, es wäre wünschenswert, dass es mal durchziehen und so machen. Ich glaube aber ganz ehrlich, dass es am Schluss dann doch wieder so drehen, dass er doch vielleicht nicht die Welt, vielleicht nur ein Land oder ein Dorf rettet. Aber irgendwie kann ich mir das einfach nicht vorstellen, dass der durch und durch böse sein wird. Und der Konzept-Trailer, den fand ich ganz spannend, weil der Trailer ist ja auch zu viel gesagt. Im Endeffekt war es ein kurzer Teaser, der es endlich mal bestätigt, dass der Film kommen wird. Ja, viel kann ich dazu nicht sagen. Auch nur, dass ich mir den auch angucken werde. Ganz überraschend.
Ja, ich werde es mir wahrscheinlich nicht anschauen. Hat sich für mich so ein bisschen angehört, als wäre das hier, wie heißt denn der Dwayne Johnson, also The Rock, dass er die Hauptrolle spielt. Hat sich für mich auf jeden Fall so angehört, von der Stimme her und auch hier, was gezeichnet wurde, hat das so ein bisschen nach ihm ausgesehen. Und genau. Allein das reicht schon für mich aus, dass ich sage, nee, habe ich keinen Bock mehr anzuschauen. Von dem her. interessiert mich nicht sonderlich. Und auch die ganzen Figuren, die da auftauchen und die Geschichte, die er erzählt hat, war für mich so ein Ding, dass ich mir gesagt habe, ja, ist mir, am Ende des Tages ist es mir scheißegal. Ja, es ist, wie heißt denn hier immer der erste Teil? Eine
Prequel?
Oder? Ach, ein Prequel, dankeschön, ja. Immer die Prequel einer Figur, ja, und brauche ich nicht. Vor allem nicht bei so einer Figur, die irgendwie aus der dritten Reihe dann erst irgendwie auftaucht, von dem her. Mir schlichtweg scheißegal, von dem her. Interessiert mich nicht, möchte ich nicht sehen. Was auch immer die vorhaben, was auch immer die machen, sollen sie, aber dieser Film gehört nicht dazu.
Okay. Interessiert dich denn The Batman?
Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht.
Okay.
Hat auf jeden Fall schon mal interessanter ausgesehen. Der Riddler ist auf jeden Fall die Hauptfigur, also der Gegner von Batman, mhm. die hier mit dabei ist. Finde ich sehr, sehr schön. Mich würde jetzt so ad hoc, würde mir kein Film einfallen, wo er der Gegner war von Batman.
Batman Forever.
Ja, war das so?
Ja, mit Jim Carrey als Riddler. Das war ja Jim Carrey und Tommy Lee Jones als Two-Face waren da ja die Bösen im Endeffekt, die Antagonisten. Aber ja, darauf brauchen wir nicht drüber reden.
So schnell wie möglich vergessen, okay. Aber ansonsten, ja, ich hätte da durchaus Bock. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Ich habe schon sehr, sehr lange keinen guten Batman-Film mehr gesehen. Ich bin jetzt nicht unbedingt der allergrößte Fan der Filme. Es gibt ein paar aus der Reihe, die ich durchaus gerne mag. Es gibt ein paar, die habe ich schlichtweg wieder vergessen und da zählt Batman Forever beispielsweise dazu. Oder Batman vs. Robin zählt auch dazu. Keine Idee mehr, wie diese Filme ausschauen. Die sind wahrscheinlich auch besser so.
Sei froh, ja.
Und es gibt auch ein paar Filme und da muss ich sagen, es tut mir leid, die gehen mir einfach unheimlich auf die Nerven und das waren halt alle Filme, wo Nolan der Mann war, der dahinter gesessen ist. Von dem her, ja. Ich weiß, bitte nicht umbringen. Aber ja, ich meine, es könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein. Es gibt ein, zwei Situationen im Trailer, die mich echt umgehauen haben. Also wenn dann hier Patterson dem einen Typen da irgendwie 3-4 Mal auf die Fresse hält und ihm dann den Satz ins Gesicht sagt. Das hat so eine unglaubliche Kraft und zeigt dir auch schon, okay, der macht keine Späße mehr. Das zeigt mir, wie Batman drauf ist in diesem Film. Und ich habe da Bock drauf. Ich habe da richtig, richtig, richtig Bock drauf auf diesen Film.
Vor allem nicht nach jedem Schlag 3 Schnitte, sondern das ganze Ding so zack, 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 boom. Da hab ich ein bisschen Gänsehaut gekriegt bei dem Trailer. Also ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ich bin halt Batman-Fanboy. Und ich bin so glücklich, dass der Trailer so gut ausgesehen hat. Weil das Problem war, ich habe bei dem Film auch so ein bisschen Angst gehabt. Die besteht auch immer noch, dass auch zu viele Charaktere drin sind. Weil wir wissen ja, okay, Catwoman wird eine Rolle spielen, der Riddler wird eine Rolle spielen, Falcone wird eine Rolle spielen, Cobblepot wird eine Rolle spielen. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht sind es dann gleich wieder zu viele Antagonisten. Aber der Look vom Trailer, den fand ich so gut. Und ich freue mich so auf Paul Dano als Riddler. Genau, wie gesagt, Paul Dano, ja, und deshalb habe ich Bock auf den Film. Ich werde ihn mir angucken. Ich werde mir wahrscheinlich 2-3 Mal im Kino angucken, so wie ich mich kenne. Und 2021 kann nicht früh genug für mich kommen. Nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen The Batman.
Ja, sehr schön. Ich bin auch sehr gespannt. Ich finde, Robert Pattinson hat eine interessante Wandlung hingenommen, so von Twilight jetzt zu einem durchaus, ja, sehr interessanten Schauspieler, sehr wandelbar, also ich finde, er macht so eine ähnliche Karriere durch wie ein DiCaprio so ein bisschen so, aber ich bin sehr gespannt, ich habe gerade auch so diese Eröffnungsszene im Trailer, fand ich auch sehr gut mit diesem Typen da, der das Klebeband rum hat, so, also es sieht sehr düster aus und darauf habe ich Bock und mich hat der Trailer gekriegt und ja, mal schauen, was das dann so wird im Endeffekt.
Ja, wie gesagt, bin ich bei euch. Von allen Trailern, die da gezeigt wurden, wäre das der Film, der mich am meisten interessiert und wo ich dann auch sagen würde, für den würde ich mir am ehesten noch eine Kinokarte kaufen. Ob ich es tatsächlich dann mache, weiß ich nicht. Aber ansehen werde ich mir den Film durchaus. Bei den anderen bin ich mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt Lust habe, sie mir anzusehen.
Falls nicht, wirst du spätestens dann hier von uns hören, ob es sich lohnt oder nicht.
Ja, wobei ich noch immer nicht sicher bin, ob ich euch trauen kann.
Ich werde dir ab jetzt jeden Film schön reden, egal was es ist.
Ja, ich werd nachhören, was du zu Inception zu sagen hast.
Okay, dann kommen wir zu einem Kinofilm, der jetzt in dieser Woche anläuft, also am 27. August 2020, das ist der Film Still Here. In Still Here verschwindet oder ist verschwunden ein junges Mädchen, Monique Watson, und ein Journalist, gespielt von Johnny Whitworth, kriegt den Auftrag von seinem Chefredakteur, er möchte mal ein bisschen gucken, da sind so ein paar Ungereimtheiten, irgendwie die Polizei ermittelt nicht so richtig, die Presse hat negativ darüber berichtet und so weiter und so fort. Und er macht sich ran, erkundet das so ein bisschen und kriegt halt so relativ mit, dass der Fall doch sehr viele Ungereimtheiten hat. Wir haben durchaus auch rassistische Motive, wieso der Fall nicht weiter behandelt wird. Und ja, ist auch sowieso ein bisschen schwierig. Die Familie mag auch nicht mehr so richtig mitmachen, weil sie halt im Stich gelassen wurde. Und die Tochter ist immer noch nicht aufgetaucht. Es sind jetzt inzwischen irgendwie über 20 Tage vorangeschritten. Und ja, Still Here. Ich möchte auch gar nicht weiter da groß auf die Handlung eingehen. Also es ist wirklich, im Prinzip sucht die Familie und dann nachher auch alle, also die Polizei nimmt die Ermittlung auch wieder ein bisschen mehr auf und der Journalist findet auch jemanden, der vielleicht in das Raster passen könnte und so ist so ein bisschen so diese, wir suchen das Mädchen oder wir suchen die entführte Nummer, die uns durch diesen ganzen Film begleitet, ja. Wie sieht's bei euch aus? Wie fandet ihr den Film oder habt ihr noch vielleicht doch noch eine Ergänzung, irgendwie was von der Handlung doch noch sehr wichtig war, was ich jetzt nicht gesagt habe?
Nö, ich glaube, von der Handlung, da braucht man nicht mehr arg viel zu sagen. Ich fand den Film so, ja, so lala. Ich muss sagen, dass ich ein bisschen so ein Problem damit hatte, dass der Film in der OV auch ohne Untertitel war, weil in dem Film wird relativ oft relativ leise geredet oder es wird relativ schnell geredet. Und dann fand ich teilweise schwer, den Dialogen so ein bisschen zu folgen. Da kann der Film nichts dafür, das ist meine Schuld, sage ich mal. Aber so ganz abgeholt hat mich der Film nicht, weil ich den Film, also ich weiß nicht, ich fand den teilweise so nicht mehr zeitgemäß, weil für mich ist dieser Film so dieses klassische White Savior Trope. Ja? Also wir haben den weißen Mann, den Journalisten, und der muss der schwarzen Familie helfen, weil die ohne ihn überhaupt keine Chance hat. Und der ist am Ende im Endeffekt der Heilsbringer ist, der, ja, ich sag mal, die Sache auflösen kann. Das hat mich so ein bisschen gestört. Was ich gut fand, ist diese Kritik an der Polizeigewalt, die ja aktueller im Endeffekt nicht sein könnte. Das haben sie ganz gut gemacht. Mhm. Auch da hatte ich aber so ein bisschen das Problem, dass einer dieser rassistischen Cops halt am Schluss dann auch wieder so ein bisschen so eine Redemption hat. Ja, will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber der hilft ja auch so ein bisschen zur Auflösung des Falles und das war dann so ein fader Beigeschmack. Wer mir richtig gut gefallen hat, war der Michael Watson, also der Vater der Tochter, gespielt von Reese McRae. Der hat für mich das wirklich gut gespielt, der hat die Emotionen gut eingefangen, auch in diesen Selbsthilfegruppen, wo er dann war, oder eben in dieser Konversation mit den rassistischen Polizisten, die dann nochmal zu ihm nach Hause kommen und in seine Richtung mal ermitteln. Wer mir überhaupt nicht gefallen hat, war eben Johnny Whitworth als Christian Baker, weil ich fand ihn wahnsinnig unsympathisch, allein schon, wie er sich alle 2 Minuten seine Haare nach hinten gemacht hat. Und so, das fand ich so Sunnyboy-mäßig, das hat überhaupt nicht in den Film reingepasst. Und was ich auch mega weird oder komisch finde, ich meine, ich kann es verstehen, warum sie es machen, aber Zazie Beetz, die dürfte ja die bekannteste Schauspielerin in dem Film sein, ja. Die ist auf dem Filmplakat, die steht als dritter Name auf dem Filmplakat und ist auch relativ viel im Marketing aufgedacht, die hat eine Szene in dem Film, eine einzige Szene und die 5 Minuten, wenn überhaupt, eigentlich ein Dialog und das finde ich dann so, ja, okay, also ihr wollt jetzt schon ein bisschen damit, also ich meine, Zazie Beetz ist für mich keine A-Liste, ja. Die kennt man jetzt hauptsächlich. In den letzten 2-3 Jahren hat sie ein bisschen was gemacht. Wahrscheinlich die prominenteste Rolle in Joker oder in Deadpool, wo sie mitspielt. Und da schlachten sie halt voll aus dafür, dass sie 5 Minuten Screentime hat. Ja. Aber so alles in allem finde ich der Film, ja, man kann ihn sich mal angeben, weil so ein bisschen Thriller ist mit drin. Wie gesagt, das Schauspiel von Maurice McRae reißt dann für mich raus, aber boah, ja. Also was Besonderes ist der Film nicht.
Bin ich tatsächlich im Großen und Ganzen bei dir, Fabian. Ich fand das Schauspiel von Maurice McRae gut, tatsächlich sehr, sehr gut. Wenn man muss ja auch tatsächlich bedenken, dass das einer seiner allerersten Schauspielauftritte ist und er spielt de facto eigentlich die Hauptfigur und macht das wirklich, wirklich toll. Also die Emotionen, die er darüber bringt, die Mimik, die Gestik, die er darüber bringt, er trägt eigentlich de facto diesen Film. Und das muss man ihm tatsächlich zugute halten. Er schafft es durchaus, Emotionen bei uns als Zuschauer zu wecken. Nur er alleine kann eben leider nicht alles übernehmen. Die Story ist mir da am Ende des Tages leider zu 0815. Die zwei Polizisten, die da zu sehen sind, deren Chemie untereinander ist mir ebenfalls zu 0815. Der Zeitungsjournalist, wo ich auch am Anfang gedacht habe, soll das vielleicht Andrew Garfield sein? Also an ihn hat er mich unglaublich stark erinnert. Aber nein, war er am Ende dann doch nicht. Der war auch so ein bisschen, ja, warum ist er da? Weil er Feuer und Flamme ist, da er endlich einen lukrativen Auftrag bekommen hat von seinem Chef, dass er mal so einen Zeitungsartikel schreiben soll. Und dann relativ schnell merkt, ja, scheiße, ich habe hier einen Fehler gemacht und sich dann noch mehr hineinsteigert. Also es sind alles so Zutaten eines Plots, die man kennt, die man aber überall schon besser gesehen hat. Und in der Theorie sollte dieser Film eigentlich relativ gut funktionieren, aber irgendwie so die Abstimmung funktioniert für mich nicht so ganz. Also da ist ein bisschen zu viel von X drinnen, ein bisschen zu wenig von Y drinnen und am Ende hat man ein sehr, sehr unbefriedigendes Gesamtpaket, meiner Meinung nach. Ich würde sagen, man kann sich durchaus den Film mal ansehen, falls der mal irgendwo laufen sollte, aber ein Kinoticket braucht man sich dafür jetzt nicht unbedingt besorgen, meiner bescheidenen Meinung nach. Ich muss auch sagen, zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt wirklich aus dem Kopf heraus, ja. Der Film beginnt, das Erste, was wir sehen, ist based on a true story. Das ist auch so ein ausgelutschter Trope. Das ist unglaublich, ja. Das Nächste, nachdem dieses based on a true story verschwindet, ist, dass wir den Vater dann haben aus dem Off, der uns dann noch irgendwas erzählt, jedes Jahr in Amerika verschwinden so und so viele Menschen und hier und da und weißt du, so ein Kommentar aus dem Off, dass ich mir dachte, meine Fresse, das wird hier jetzt so eine Art Scorsese-Film, wo mir jetzt noch aus dem Off irgendein Sprecher erzählt, was er da gerade macht, welche Pläne er da durchführt. Das funktioniert einfach heutzutage nicht mehr. Bei mir zumindest funktioniert es nicht mehr. Und davon, wie gesagt, von diesen Versatzstücken, die in der Theorie eigentlich ganz gut funktionieren sollten, die werden einfach zusammengeworfen in den Mixer und am Ende hat wahrscheinlich jeder der Beteiligten die Daumen ganz fest gedrückt, dass dabei was Gutes herauskommt und am Ende ist es dann okay, aber tut mir leid, dass ich das sage, vergessenswert.
Ja, ich bin auch, es ist ein okayer Film, kann man sich mal angucken, muss man nicht. Ja, wie gesagt, das Schauspiel von dem Michael sozusagen ist wirklich gut und er trägt den Film. Ja, Punkt. Ich glaube, viel mehr braucht man zu dem Film auch tatsächlich gar nicht weiter sagen. Ja, falls doch jemand Interesse hat, der Film startet, wie gesagt, am 27. August, sollte, glaube ich, aber auch nur einen sehr limitierten Start kriegen und kommt dann, glaube ich, auch relativ schnell als VOD oder dann halt vielleicht auch physisch. Also wenn er mal wirklich Prime oder Netflix dann ist, das kann man sich das durchaus vielleicht mal angucken. Genau. So, dann kommen wir zu Filmen, die wir sonst jetzt in letzter Zeit gesehen haben. Da kam sozusagen auch Feedback aus der Community und darauf gehe ich einmal kurz ein, weil wir halt der community-freundlichste Podcast der Welt einfach sind. Wie wir irgendwie zu dieser Filmauswahl kommen, das, was wir jetzt halt besprechen. Wie gesagt, wir treffen uns hier irgendwie alle 14 Tage und alles, was wir halt innerhalb dieser 14 Tage gesehen haben, da picken wir uns die Perlen raus. Letztlich sehen wir wahrscheinlich mehr, als wir hier besprechen, aber das würde dann durchaus ein Übermaß annehmen, was man nur schwer irgendwie bewältigen kann oder vielleicht auch sogar hochladen kann. Das muss man dann halt mal sehen. Aber wir suchen halt ein paar Filme aus, die wir empfehlenswert finden oder vielleicht auch diskutabel finden. Es müssen nicht immer alles Empfehlungen sein. Und im Vorfeld haben wir halt ein, zwei Kinofilme immer mal jetzt, die wir dann besprochen haben. Es kann auch mal sein, dass wir keine Kinofilme haben. Muss man halt sehen, was irgendwie läuft. Aber grundsätzlich ist so dieses Format, wir quatschen halt über Filme, die wir zuletzt gesehen haben, die wir ganz gut fanden oder weniger gut fanden. Und ja, genau. Und einer dieser Filme, womit wir weitermachen, ist von Nenad. Denn Nenad hat weitergemacht in seiner, ich hole 80er-Klassiker-Filme nach.
Ja, tatsächlich. Und dabei war das gar nicht geplant, muss ich ehrlich zugeben. Aber mir ist irgendwann in den letzten Tagen ist mir Top Gun über den Weg gelaufen mit dem hervorragenden deutschen Untertitel Sie fürchten weder Tod noch Teufel. Normalerweise hasse ich ja deutsche Untertitel wie die Pest, aber das ist einfach reines Gold. Regie Tony Scott aus dem Jahr 1986. Die Handlung ist eigentlich relativ schnell zusammengefasst. Tom Cruise spielt einen Kampfpiloten der US Navy namens Maverick und ist stationiert auf einem Flugzeugträger und ist dort der allerbeste Pilot. Und gemeinsam mit seinem Navigationskollegen wird er auf eine Schule geschickt, die eben ja die größten Kampfpiloten der Navy ausbildet. Und ja, dort trifft er eben auf seine Mitschüler und es kommt zu ein paar Schwanzvergleichen. Val Kilmer unter anderem ist so sein größter Konkurrent dort, aber irgendwie auch, ja, wie soll man das nennen? Es wird schon relativ schnell klar, dass die beiden schon auch Respekt gegenüber haben und den auch zeigen und es macht einfach Spaß, den beiden zuzusehen. Also die haben immer mal wieder so ein paar kecke Sprüche auf Lager, die sie dem jeweils anderen entgegenwerfen. Und es ist de facto auch spaßig. Tom Cruise lernt dort auch, wie kann es denn anders sein, eine junge Frau kennen, die bei der Navy so ein paar Kampfflugzeuge erforschen soll. Und die beiden verlieben sich einfach mal kurzerhand ineinander, weil eine Romanze benötigt es einfach in jeden Film, egal wo das jetzt auch spielt und in welchem Bereich. Und ja, es ist halt so, wie es ist. Am Ende des Tages muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte fest damit gerechnet, dass alle Menschen da draußen, die diesen Film gesehen haben und die irgendwie vielleicht so, weiß nicht, so 10, 15 Jahre älter sind als wir, den als absoluten Jugendfilm lieben und den hochhalten und richtig, 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 richtig geil finden. Und als ich so bei Letterboxd geschaut habe, war ich echt überrascht, wie viel so eher mittelmäßige Bewertungen dort zu sehen sind, die alle sagen, ja, ist ganz okay, aber am Ende des Tages, die Musik ist eher so mittelmäßig, was ich auch denke, what? Also ich hab Danger Zone und Take My Breath Away, wie kann man das sagen, das ist mittelmäßige Musik, das ist geile Musik, Punkt aus, ja. Egal welche Generation man das vorspielt oder wo auch gesagt wurde, weiß nicht, die Leute schwitzen einem zu sehr. Also ich bitte euch, liebe Menschen, viel mehr Nitpicking kann man eigentlich gar nicht betreiben. Ich meine, ja, die Leute schwitzen wie Sau in dem Film. Aber andererseits sitzen die halt auch die Hälfte der Zeit in einem fucking Kampfjet voll ausgerüstet. Also da ist es wahrscheinlich relativ heiß, während man auf weiß nicht, 7000 Meter Höhe fliegt oder so. Alles in allem muss ich sagen, wirklich, wirklich, wirklich schöner Actionfilm meiner Meinung nach, der, wenn wir die Figuren begleiten, während sie ihre Flugmanöver machen und während wir die Stunts sehen, einfach Spaß macht, der ein paar One-Liner hat, die vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß sind, die ein paar Rollenbilder oder Vorstellungen hat, die auch nicht mehr ganz so zeitgemäß sind, aber wenn man da ein Auge zukneifen kann und da immer noch ja, dass das Ganze so ein bisschen mit einem nostalgischen Auge sehen kann oder differenzieren kann, dass man sagt, das waren die 80er, kann man eigentlich nicht sonderlich viel falsch machen. Also für mich ist die Fortsetzung Top Gun Maverick, die durch Corona auf nächstes Jahr verschoben wurde, einer der meisterwarteten Filme jetzt geworden, tatsächlich durch Top Gun jetzt. War spaßig.
Ja, sehr schön. Ich kann mich gar nicht mehr. Der lief mal vor kurzem im Fernsehen, das weiß ich noch, da habe ich mal so reingeseppt. Ich weiß, meine Freundin mag aber Tom Cruise nicht so. Und dann sagt.
Frevel.
Ja. Sagt sie, naja, schalt mal weg hier. Und dann haben wir irgendwas anderes geguckt. Aber ich wüsste nicht, wann ich den mal wirklich im Ganzen gesehen habe. So, also vor Jahren. Also ich habe auch gar keinen Plan mehr, was da überhaupt los war, ist klar, diese Love Story, das ist mir auch noch so ein bisschen bewusst, aber muss ich mir auch noch mal angucken. Also, ja.
Ich fand es ganz witzig, deine zitierten Kritikpunkte aus Letterboxd ist auch so ziemlich das Einzige, was ich mit dem Film in Verbindung bringe. Ich habe den nie gesehen. Ich bringe mit dem Film Danger Zone in Verbindung, Take My Breath Away und oberkörperfrei Volleyball spielen und dabei schwitzen. Und was ich noch mit dem Film in Verbindung gebracht habe, ich habe keine Ahnung warum, ich dachte immer, das wäre ein Michael Bay-Film. Ich weiß nicht warum. Der hatte mit dem Film überhaupt nichts zu tun. Ich hab immer dieses Bild im Kopf, dass die da ihr Beachvolleyball spielen, total verschwitzt sind, man sieht nackte, schwitzende Oberkörper. Ich dachte, das wäre Michael Bay. Dafür war Michael Bay aber auch viel zu jung. Der ist erst 65 geboren, da wäre er 21 gewesen. Ich hab keine Ahnung warum, ich dachte, das wäre ein Michael Bay-Film. Ja. Das ist alles. Ja, das hat mich gerade auch gewundert, weil ich habe es geguckt. Sag mal, war ich da jetzt so falsch? Und Michael Bay ist 65 geboren und er wäre 21 erst gewesen. Sein erster Film war tatsächlich Bad Boys 95, dann mit 30. Ja, aber
da kommen also dann noch ein paar Filme. Das tut mir echt in der Seele weh, dass du denkst, Maverick wär von Michael Bay gewesen. Du brichst hier mein Herz in 1000 Einzelteile.
Ich glaube, deshalb habe ich dem Film auch nie eine Chance gegeben. Schlimm. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weil ich da dachte, nee, ich guck mir keinen Michael Bay-Film an, der über Kampfpiloten geht. Aber jetzt, wo ich weiß, dass er gar nicht von Michael Bay ist, überlege ich mir, den könnte ich vielleicht doch nochmal angucken demnächst.
Ja, könntest du auf jeden Fall, wie gesagt, es ist tatsächlich sehr, sehr großer Spaß. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die darf man heute nicht mehr so absolut bierernst nehmen oder die muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen, eben weil sie aus heutigen Standpunkten nicht mehr ganz so ihrer Zeit entsprechend sind, aber alles in allem, wie gesagt, ist das ein sehr, sehr solider Actionfilm mit einem Tom Cruise, der damals immer so ausgesehen hat, wie er heute noch immer aussieht. Keine Ahnung, wie er das hinbekommt. Das ist, muss seine Seele an den Teufel verkauft haben oder so etwas. Und was man eben auch dazu sagen muss, dieser Film hat Pilotensonnenbrillen mehr oder weniger der Öffentlichkeit vorgestellt. Deswegen trägt die auch heute jeder. Von dem her, vielen Dank, Tony Scott.
Und Michael Bay.
Ja. Wir danken einfach mal Michael Bay. Danke für
Transformers 1 bis 17.
Bad Boys.
Oder wie viele Teile es auch immer davon gibt.
7,
ich
ne?
Ich habe keine Ahnung.
Es fühlt sich an, wie als wäre eine 17.
Ich habe alle geguckt.
Das tut mir sehr leid.
Mein Ballad.
Boah. Ich habe auch den Six Underground geguckt, den auf Netflix. Doch, der war auch von ihm, ne? Six Underground jetzt, ja. Alles gut. Weg von Michael Bay hin zu einem Mord im Orient Express. Fabian.
Genau, und zwar geht es um den Film Mord im Orient Express. Hey, den habe ich mir nämlich angeguckt. Ich hatte ihn letztes
Mal. Ja. Ganz kurze Zwischenfrage nur. Ist das der Lumet Orient Express
oder der von 2017? Und zwar habe ich den letztes Mal schon erwähnt, irgendwie im Zuge von Knives Out, glaube ich, weil wir es da zum Thema Ensemble-Cast hatten und dann ist mir aufgefallen, ich habe den ja gar nicht gesehen und habe ihn dann auf Amazon Prime entdeckt. Habe gedacht, ja, ich gucke ihn mir mal an. Und ich habe mich bewusst dazu entschieden, den Film anzugucken, weil ich mir einfach gedacht habe, der gefällt mir bestimmt besser. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich werde ich mir den älteren Film nochmal angucken. Basiert ja im Endeffekt beides auf der Geschichte von Agatha Christie und ist auch von der Story her 1:1 wie das Buch. Aber worum geht's? Also es geht um Hercule Poirot, ne, der belgische Meisterdetektiv von Agatha Christie. In seinem Fall im Orient Express, er wird da zufällig drin verwickelt, er fährt mit dem Orient Express, wird eigentlich nur ein bisschen umherschippern und auf einmal wird jemand umgebracht. Oh nein, es gibt 13 Verdächtige in diesem Mordfall und jetzt muss er, während der Zug feststeckt im Schnee und Eis, herausfinden, wer es war. Ein klassisches Whodunit im Endeffekt mit einem großen Ensemblecast. Also wir haben Kenneth Branagh, der Regie führt und den Hercule Poirot spielt. Wir haben Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad, Daisy Ridley, Olivia Colman, Michelle Pfeiffer. Also wirklich einen großen Cast auch mit bekannten Leuten. Der aber auch so ein bisschen das Problem von dem Film ist. Ich finde es schwierig, das dem Film vorzuwerfen, weil er hat eben diese Vorlage, auf der er basiert. Und er kann jetzt halt nicht einfach Figuren rausstreichen. Um den Figuren wirklich Zeit und Raum und Platz zu geben, hätte er halt einfach nur eine Stunde länger gehen müssen. Also geht 114 Minuten. Und das Hauptproblem ist halt wirklich, dass der Film es nicht schafft, so seine Charaktere alle in Fleisch und Blut darzustellen, die 3D-Minuten darzustellen. Das hat dann bei Knives Out, finde ich, doch deutlich besser geklappt, weil man da halt oft diese großen Szenen hatte, wo dann 6, 7 Leute auf einmal in einem Zimmer waren, diese Familiendynamik miteinander gesprochen hat. Und bei Mord im Orient Express hatten halt zum Großteil sind es Verhörszenen und die sind zu zweit oder zu dritt. Und deshalb kann man sich ausrechnen, wie viel Zeit im Endeffekt wirklich jeder Charakter kriegt, um sich zeigen zu können. Das ist nicht so viel. Und was ich auch schade finde, ist die Art der Dialoge. Die mag vielleicht damals, als das Buch rausgekommen ist, wenn die Dialoge einzeln aus dem Buch übernommen sind, noch aktuell gewesen sein. Ich fand ihn aber doch sehr ermüdend und langweilig. Also gerade dadurch, dass halt immer so abgehakt wird, okay, Verdächtiger Nummer 1 wird interviewt, Verdächtiger Nummer 2, Verdächtiger Nummer 3, dann passiert kurz was, dann ist Verdächtiger Nummer 4 dran. Und die Art zu reden, die ist einfach auch so träge. Ich finde, da hätte man es besser machen können, wenn man sich ein Beispiel an Sherlock beispielsweise genommen hätte. Da hat man halt diese schnellen Dialoge, dieses Hin und Her, was einen dann auch so ein bisschen auf Trab hält. Was ich überragend finde, ist Kenneth Branagh als Hercule Poirot. Er spielt es halt komplett drüber. Und das passt aber auch gut zu dem Charakter. Also man merkt halt, dass Kenneth Branagh dieser Shakespearean Actor ist, ne? Dass der eigentlich aus dem Theater kommt, wo er halt für die letzte Reihe spielt. Das macht er hier im Endeffekt auch. Aber ich finde, zu dieser Figur passt es halt wahnsinnig gut, dass er da halt wirklich dieses Exzentrische und dieses übertriebene Acting drin hat. Und habe jetzt auch Bock auf den zweiten Teil, also auf Tod auf dem Nil, der jetzt ja auch noch dieses Jahr kommen soll. Da kam jetzt auch neulich ein Trailer raus, auch wieder ein Ensemble-Cast. Diesmal nicht ganz so viel. Ich hoffe, dass es vielleicht da vom Pacing her besser hinkriegen und den Leuten mehr Zeit geben. Ich habe mir auch noch so überlegt, okay, vielleicht war das eine Intention von Kenneth Branagh, dass man den Charakter nicht so viel Zeit gibt, weil es vielleicht zur Konklusion des Falls dann ganz wichtig sein könnte. Ob das so gewollt ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt es halt nicht gut rüber. Und ja, ey, ich mag einfach Detektivgeschichten, ich mag dieses Whodunit-Zeugs und deshalb kann ich den Film auf jeden Fall empfehlen. Man muss sich ein bisschen durch die ersten 30, 40 Minuten durchkämpfen, sage ich mal. Aber die Auflösung fand ich dann doch sehr, sehr schön. Ich habe die Story nicht gekannt, also weder das Buch gelesen noch den alten Film gesehen. Von daher war es für mich eine Überraschung. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Mehrwert ist, wenn man die Geschichte kennt, weil verändert wurde logischerweise nicht. Das ist 1:1 nachgedreht, ob man den Film noch sehen muss, wenn man das Original kennt oder die Vorlage. Weiß ich nicht, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich denke mal, falsch machen tut man damit nichts. Habt ihr beide den gesehen oder davon gehört?
Nein, seinerzeit die schlechten Kritiken, die relativ kurz vor Kinostart oder gleichzeitig mit dem Kinostart gekommen sind, haben mich da auch etwas abgeschreckt. Punkt 1 und Punkt 2 hätte ich vorher mir die Verfilmung von Sidney Lumet anschauen wollen. Lumet ist generell einer meiner absoluten Lieblingsregisseure und so ziemlich alles, was ich von ihm gesehen habe, liebe ich. Mord im Orient Express bin ich aber tatsächlich bis zum heutigen Tag noch nicht dazu gekommen. Und ich habe jetzt mal verglichen und geschaut, während du erzählt hast über diesen Film. Der dauert auch nicht sonderlich viel länger, also 131 Minuten. Wird aber von sehr, sehr vielen Menschen gelobt und geliebt und hat auch für seine damalige Zeit einen unglaublich geilen Cast. Also da spielen Sean Connery mit und Lauren Bacall und Martin Balsam, also wirklich absolute Hochkaräter für die damalige Zeit. Und den gibt es auch bei Amazon Prime im Paket, auf Deutsch und im Original. Also wenn du dann vielleicht möchtest und jetzt noch frisch hast, den 2017er, kannst du Dinge vielleicht auch mitnehmen und vielleicht so ein paar Vergleiche ziehen, was denn diese zwei Umsetzungen so unterschiedlich
machen. Genau, habe ich schon gesehen, dass der auf Prime ist. Habe ich mir fürs Wochenende mal vorgenommen, dass ich da mal reinschaue. Ich weiß ja nicht, ob sich da nochmal so packen wird. Ich meine, klar, ich kann mich ja anders auf die Story einlassen, wenn ich jetzt schon weiß, wie es ausgeht. Die Spannung wird nicht mehr drin sein, aber angucken werde ich mir den auf jeden Fall.
Ich mir vielleicht auch, weil wie gesagt, ich liebe Lumet und den kenne ich noch nicht und ich kenne auch die Story nicht, ich habe das Buch von Agatha Christie nicht gelesen, von dem her werde ich mir den vielleicht jetzt auch demnächst mal anschauen.
Ich kenne das Werk von Lumet, aber da war ich halt auch kleiner Bub. Irgendwie bei Oma, da lief das dann halt mal so Vorabendprogramm. Also ich weiß, dass ich es mal irgendwie gesehen habe, weil die habe mir gerade nebenbei nochmal ein paar Bilder von dem Original sozusagen angeguckt. Also das ist mir schon irgendwie noch drin im Kopf, aber ist jetzt nicht, dass ich weiß, wer Mörder oder Mörderin ist. Deswegen wäre durchaus mal interessant, den tatsächlich zu gucken. Und ich glaube, wenn, dann bin ich auch bei dem Lumet-Film halt. Ja, genau. Und der läuft, glaube ich, sogar schon länger auf Amazon. Das hatte ich schon mal gesehen gehabt. Deswegen, ich war verwundert, dass jetzt auch der neue sogar schon da ist. Aber
ja, gut, also der war nicht im Prime enthalten. Den habe ich, ich weiß nicht, ob ich ihn gekauft habe oder geliehen.
Ach so.
Ich glaube, geliehen.
Ach so. Also so Semi-Empfehlung von dir, oder?
Wenn man Detektivgeschichten mag, dann auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn man jetzt sagt, okay, damit kann ich eh nichts anfangen, dann wird der Film einen auch nicht davon überzeugen, dass man sich auf sowas einlässt.
Genau. Kommen wir zu einem Film, den ich gesehen habe. Die Wandernde Erde. Ein chinesischer Blockbuster-Film. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachlesen, von wem der ist, beziehungsweise die Namen muss ich lesen. Genau, Regie führte Fran Guo und Die Wandernde Erde ist eine Kurzgeschichte von Liu Xixin. Man möge mir verzeihen, wenn ich den Namen nicht korrekt ausgesprochen habe, aber der Autor ist durchaus sehr bekannt, denn er hat so eine Trisolaris-Trilogie gemacht, die unter anderem Barack Obama seinerzeit sehr gelobt hat oder auch Mark Zuckerberg sehr empfohlen hat. Ist auch jetzt hier im Deutschen übersetzt worden. Ich habe sie noch nicht lesen können, aber ich bin da sehr gespannt, denn Die Wandernde Erde ist grundsätzlich von seiner eigentlichen Prämisse her auch ein sehr interessantes Science-Fiction-Kost. Denn die Sonne droht irgendwie zu erlöschen und so beschließen die Erdbewohner, das Sonnensystem zu verlassen. Sie teilen sozusagen die Erde auf und platzieren an der einen Hälfte der Erde Raketen, beziehungsweise halt so. Ja, was sind das?
Düsen, irgendwie sowas.
Düsen, Triebwerke, sodass sich die Erde halt in Bewegung setzen kann und wandern in ein anderes Sonnensystem. Vorangeht eine Navigationsplattform, auf dem der Vater unseres Protagonisten sozusagen ist. Er ist da Raumfahrer und leitet das so ein bisschen, sie navigieren. Und so kommt es im Jupiter sozusagen oder in der Atmosphäre des Jupiters dazu, dass die wandernde Erde zu dicht an dem Jupiter ist und die Gefahr droht, eingesogen zu werden beziehungsweise zu nah herangezogen zu werden an den Jupiter. Und einige Triebwerke fallen aus und diese Crew macht sich dann auf den Weg und möchte die Triebwerke austauschen. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich persönlich finde, der Film sieht sehr gut aus. Ist ein Netflix-Film hier in Deutschland. Ich fand, der sieht sehr gut aus. Er ist wie habe ich so schön gesagt, es ist irgendwie alle Katastrophenfilme, die wir kennen, ob das jetzt Armageddon ist, 2012, ist alles in einen Topf gehauen und Roland Emmerich rührt einmal kräftig um und wir kriegen halt Die Wandernde Erde. So ist das. Ich stehe auf so einen Scheiß. Armageddon finde ich halt Ja, hätte wirklich nur noch gefehlt, dass hier Aerosmith nochmal schön ein Liedchen trällert und ich wäre voll drin gewesen. Also, ja, ich hatte anfangs, ich habe den Film jetzt das zweite Mal sozusagen angefangen. Ich habe den Film schon mal angefangen gehabt und hatte so irgendwie, oh nee, doch, jetzt habe ich gerade keinen Bock. Jetzt habe ich mir den Ruck gegeben, auch weil ich auf Twitter mal rumgefragt habe, ich brauche so ein paar chinesische Blockbuster-Geschichten und jemand hat geschrieben, ja, die wandernde Erde. Ich sage, ja, habe ich schon mal angefangen. Vielleicht gebe ich dem jetzt doch noch mal eine Chance. Habe ich jetzt gemacht. Ja, ist nette Unterhaltung irgendwie auf 2 Stunden. Ich finde das Rad aber auch nicht neu. So muss ich halt einfach sagen. Genau. Fabian, du hast den auch gesehen.
Ja, nein. Also mir ging es da so ein bisschen wie Nenad bei 3 Tage und ein Leben. Ich habe nach 20 Minuten okay. ausmachen müssen, weil ich gemerkt habe, okay, ich finde den Film mega einschläfernd. Mhm. Und ich habe diese Prämisse halt einfach nicht abgenommen. Ich finde das so bescheuert, dass sie Düsen an die Erde machen und die dann durch die Gegend schieben. Und
ich finde das mega clever.
Nee, das ja, das ist super. Nee, also mich hat der Film nicht abgeholt. Und also deshalb habe ich auch gerade so große Augen gemacht, wo ich gesagt habe, dass der Film sah gut aus. Oh, ich finde, da gab es so eine Szene, wo ich da noch ausgemacht habe. Das war noch relativ, also wie gesagt, war relativ am Anfang, wo der Protagonist, sage ich mal, mit seiner Schwester, war das seine Schwester oder seine Freundin, das war mir auch nicht so ganz klar.
Ja, das
ganz am Anfang, das erste Mal da,
ich glaub, Cousine auf die Erde kommt muss quasi. Das gewesen sein oder so, okay. Aber ich.
Ja, das ist gut, klar. Wie gesagt, nach 20 Minuten war mir das nicht klar. Und da gibt es dann, da sehen sie dann ja das erste Mal an der Erdoberfläche quasi. Und dann gibt es so einen Shot, wo es einmal komplett rauszoomt quasi. Also von der Erde dann in den Orbit,
ja.
Dann durch diese Stellage, die sie da haben. Ich fand das so aus wie eine PlayStation 3-Grafik. Das fand ich so schlimm. Und irgendwie, dann gab es teilweise diese Hans-Zimmer-Geräusche im Score. Und oh, also nee, also für mich war es leider gar nichts. Ich mag so Filme eigentlich. Ich mag das ja auch ganz gerne. Ich habe den dann auch auf Chinesisch laufen lassen mit Untertiteln, weil ich mag das ja ganz gerne so.
Geht auch gar nicht anders. Also es
ausländische Sprachen zu hören, deshalb höre ich den Lennart auch so gerne zu. Nee, aber
okay, das bekommst du eines Tages zurück.
aber irgendwie. Nee, der Film hat für mich nicht funktioniert. Vielleicht geht es mir wie dir, dass ich irgendwann sage, okay, jetzt fange ich ihn nochmal an und ziehe ihn dann durch. Ich glaube es aber fast nicht. Vielleicht, wenn er mich in irgendeiner besonderen Laune trifft. Ja, aber der wurde gar nicht synchronisiert, oder wie? Weil du so das Ding, den
kannst. Nee, genau. Also kannst du halt wirklich nur auf, was ist das, Mandarin dann, ne? Chinesisch, mit deutschen Untertiteln. Okay. Ich glaube, ja, Spanisch, glaube ich, ist er synchronisiert und Englisch, würde ich jetzt noch behaupten. Aber okay. Auf Deutsch auf jeden Fall nicht. Nee. Ja, er bedient halt alle Klischees, die so ein Katastrophenfilm hat, ne? Hat halt mega viel Pathos noch mit drin und
ja.
Auch so dieses, hier, jemand opfert sich und, ne, und all sowas. Wir haben da so ein Vater-Sohn-Geschichte noch mit drin und, naja, ja, ich arbeite da so ein bisschen paar so asiatische Blockbuster gerade ab. Also ein paar werden noch folgen. Ich weiß, Patrick Lohmeier hatte noch hier die Detektiv-Die-Geschichten in den Hut geworfen. Die werde ich auch mal eine Chance geben. Und mal gucken, ein paar Jackie-Chan-Geschichten werde ich mir auch noch mal reinziehen. Aber ich hatte zum Beispiel Shanghai Fortress gesehen, ist auch auf Netflix. Also da sah der jetzt wirklich, jetzt hier die wandernde Erde sah dann schon wirklich großartig dagegen aus. Also da gibt es auch noch ein paar sehr negative Beispiele.
Okay.
Aber gut, ja, okay, sehr gut. Dann machen wir jetzt noch ein paar irgendwie Serienempfehlungen. Nenad hat eine Serie gesehen, die ich auch, um das Fazit, mein Fazit schon mal vorwegzunehmen, eigentlich ganz geil fand. Attack on Titan.
Ja, Attack on Titan. Anime-Serie, die 2013 begonnen hat, stand jetzt, glaube ich, 3 Staffeln hat. Die erste Staffel kann man sich zurzeit bei Netflix ansehen, besteht aus 25 Folgen. Also man muss sich das so vorstellen, man hat 12 Folgen, dann hat man die 13. Folge, die quasi so eine Art Spezial ist und dann noch einmal 12 Folgen. Zur Story mal ganz kurz. Wir befinden uns irgendwo in einem nicht näher genannten Jahr. die Menschheit wurde zurückgedrängt in, ja, wie soll man das nennen, in Mauerabschnitte, wo sie sich abschotten mussten vor Riesen. Diese Riesen sehen tatsächlich aus wie Menschen, nur sind die irgendwo zwischen 3 und 20 Meter groß. Und die bedrohen die Menschen und fressen diese Menschen aus. Wie es ausschaut, am Anfang relativ grundlos. Und damit sich die Menschen halt irgendwie noch ja, überleben können, haben sie dann tatsächlich irgendwann Mauern aufziehen müssen, um sich dahinter zu verstecken und um ihr Überleben zu sichern. Und haben dann auch dementsprechend, damit sie irgendwann vielleicht raus können aus diesen Mauern und sich neuen Lebensraum zu erschließen, haben sie da auch einige Spezialtrainingsprogramme, um ja Herr der Lage zu werden gegen eben jene Titanen, wie sie sie nennen. Der Manga hat, glaube ich, 2007 angefangen, ist ultra erfolgreich in Japan. Glaube ich, zählte in den letzten 15, 20 Jahren mit zu den erfolgreichsten Mangas, die es gibt. Ich habe nur Positives gehört, schon vor Jahren davon. Und die Idee hat sich für mich echt geil angehört. Ich bin nur damals, als ich das erste Mal davon erfahren habe, das dürfte so 2014 gewesen sein, hatte ich schlichtweg nicht die Möglichkeit, mir den Anime anzusehen. Meine Manga-Phase war damals auch schon relativ schnell vorbei. Die ging bei mir irgendwie so 2007, 2008 habe ich komplett aufgehört, mir Mangas zu holen und habe deswegen auch keinen Bock gehabt und wollte mir stattdessen lieber den Anime anschauen. Und bei Netflix, wie gesagt, kann man sich jetzt die erste Staffel anschauen. Und an sich, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich... ich hatte Erwartungen an diese Serie. Eben dadurch, dass sie so hoch gelobt wird und mega gepriesen wird. Und es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, okay, Erwartungen erfüllt. Und es gibt ein paar Sachen, wo ich wirklich, wirklich enttäuscht bin im Nachhinein. Man sollte vorweg mal wissen, dieser Anime und auch der Manga nehme ich mal sehr stark an, ist verflucht blutig. Mhm. Also da werden Menschen geschnetzelt wie nichts Gutes, es fließt Blut im Überfluss, der Bodycount, der reicht von, der reicht bis zu Mount Everest hoch, da werden Leichen über Leichen gestapelt, das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Das ist wirklich abstrus, wenn man so näher darüber oder länger darüber nachdenkt. Aber die Action ist schon verflucht kinetisch, also wie da Action transportiert wird, ist schon geil. Also man muss sich vorstellen, diese ganzen Leute, die da unterwegs sind, um gegen die Titanen zu kämpfen, die haben so Apparate, die nennen sie so 3D-Manöver oder irgendwie so etwas. Aus denen schießen dann so Seile hinaus, mit denen können sie sich an Gebäuden oder an Bäumen oder so etwas festhalten. Und aus denen kommen dann hinten sind so Düsen befestigt, aus denen da Luft kommt. Und so schweben und fliegen sie dann quasi durch die Lüfte hindurch und machen so ein paar waghalsige Manöver. Ist teilweise echt geil eingefangen, muss man ganz ehrlich sagen. Was mich dann eher nervt, ist, wenn es dann sentimental wird. Denn es wird nicht nur so ein bisschen sentimental, sondern da wird aber meterdick der Schmalz obendrauf geschmiert. Alter Verwalter. Und es ist wirklich egal, um welche Art von Gefühl es geht. Sei es Trauerbewältigung, sei es Liebe, sei es Kummer, sei es was auch immer, Zorn, ja, da wird dir so mit dem Vorschlaghammer irgendwas eingeprügelt, bis du irgendwann keinen Bock mehr hast. Ich habe mit der Serie an sich vor über einem Jahr angefangen und habe erst jetzt vor einer Woche oder so mir die verbliebenen 8 Folgen oder so etwas angesehen, weil ich mir dachte, okay, ich habe die noch vor mir, ich habe gerade nichts Besseres zu tun, ich gebe dieser Serie nochmal eine letzte Chance. Die letzten paar Folgen ziehen dann tatsächlich noch einmal an und bieten tatsächlich auch noch ordentlich viel Pfeffer und Würze und Action. Aber dazwischen, wie gesagt, gibt es halt echt so ein paar Stellen, die die sind schwer verdaulich für mich.
Okay, ja, ich habe die relativ schnell durchgezogen. Ich habe die, glaube ich, wirklich innerhalb von einer Woche so durchgeballert. Da hatte ich mit manchen anderen Anime-Serien durchaus mehr Probleme gehabt, weil Attack on Titan fand ich, weiß nicht, hat mich gut gekriegt. Also ich fand die sau spannend, ich fand die gut erzählt, ich fand die Charaktere interessant, auch weil sie ja einige Geheimnisse also ein paar Geheimnisse haben die halt so, was dann so nach und nach aufgeklärt ist. Und ich weiß irgendwie, ja, manches weiß man ja halt immer noch nicht mal in der dritten Staffel. Also die arbeiten ja auch extrem krass mit Cliffhangern so teilweise. Und wie du gesagt hast, so blutig und sehr speziell. Also auch dieses, sie wollen ja auch Titanen zu Fall bringen, haben ja im Nacken, glaube ich, ne, die Schwachstelle.
Richtig, ja.
Ich fand diese ganze Prämisse, fand ich echt gut. Was ich ja auch, ist ja diese Liebe zu Deutschland oder die sie dort ausleben. Ne, ich sag mal, unser Protagonist heißt, glaube ich, Eren Jäger. Ja. Du hast dann so wirklich, die Gebäude sind halt so klassisch, ja, urbayerisch fast oder weiß ich nicht. Also auf jeden Fall sehr deutsch und ja, ist schon ganz, ganz, ganz nett. Also, und ich mochte diesen Zeichenstil, weil er halt anders war jetzt als die Animes, die ich vorher gesehen habe. Also nicht so weich geschwungen so teilweise, also sondern wirklich kantig teilweise und auch nicht, auch die Linien nicht so fein, sondern halt da halt auch einfach mal so gefühlt so ein Gekritzel einfach mal so da drin. Also es war ein sehr spezieller Stil, so der hat sich auch eingebrannt. Also mein Kopf ist oft wie ein Sieb, aber ich habe so Attack on Titan ist so bei mir immer noch ganz viel Gutes drin im Kopf. So. Also da bin ich, ja.
Stimmt, beim Zeichenstil möchte ich dir auf jeden Fall recht geben, der hebt sich schon relativ deutlich ab. Es ist immer noch als Anime klar erkennbar, aber da gibt es teilweise echt so Situationen, wo man Figuren im Profil sieht, beispielsweise wo die Kinnlinie extrem dick gezeichnet ist, beispielsweise. Was so die komplette Filigranität, die Animes eigentlich so mit sich bringen, komplett ad absurdum führt.
Ja, und ich finde auch, durch diesen Zeichenstil macht der Anime klar, ich bin nichts für Kinder, so gleich von vornherein, finde ich so. Also, und ich bin gespannt, ich hatte schon, wenn ich mal Zeit habe, so wirklich ein oder zwei Wochen, habe ich mal überlegt, ob ich mir so ein Abo nochmal abschließe bei, gibt ja so Streaming-Anbieter noch extra für Animes und so, da weiß ich, da sind auf jeden Fall, ist auf jeden Fall Staffel 2 und 3, dass ich mir die da nochmal reinballer, aber bis jetzt hatte ich da noch nicht so die Muße zu gehabt. Ja, hab dann stattdessen dann irgendwelche anderen Sachen weitergeguckt, Animes.
Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen im Anime-Fieber und möchte da so viel wie möglich nachholen, was ich so in der letzten Zeit nicht geschafft habe. Also es ist durchaus möglich, dass ich in den nächsten paar Folgen dann über Neon Genesis Evangelion oder Parasite oder weiß nicht, über Gantz, über den bin ich jetzt beispielsweise auch gestoßen, dass ich über solche Sachen dann mal reden werde. Oder Tokyo Ghoul, hört sich auch interessant an.
Ja.
Schauen wir mal.
Ja. Na, bei Neon Genesis Evangelion, da bin ich bei. Das ziehe ich jetzt schon so seit ein paar Monaten. So irgendwie will das nicht zu Ende gehen bei mir. Tja, ist manchmal so, ne? Genau. Sehr schön. Ja, Attack on Titan, also ich mag die Serie eigentlich ganz gern. Oder den Anime. Ja.
Ich kann leider gar nicht so sagen, deshalb bin ich auch so vorlaut gerade. Weil ich finde Animes immer schwierig. Ich hatte auch meine Manga-Phase früher.
Die hatte ich gar nicht zum Beispiel.
Gar nicht? Also,
Nein, gar nicht.
Das war bei mir, also gut, auch nicht viel. Ich habe halt die Mainstream-Mangas im Endeffekt alle mitgenommen. Ja, Dragon Ball, One Piece, Detective Conan und sowas. One Piece bin ich ja immer noch so ein bisschen drin. Also hole ich mir ab und zu mal wieder die aktuellen Sachen. Aber ich habe auch nur Gutes gehört über die ganzen Sachen. Ja, über Attack on Titan, über Neon Genesis Evangelium und sowas. Aber ich tue mich da immer schwer. Generell auch Cartoon-Serien oder sowas oder Animated. Ich weiß nicht, irgendwie will mir das nicht so gefallen und glaub auch nicht, dass ich es mir angucken werde. Auch wenn ich es wahrscheinlich zu schätzen weiß oder zu schätzen müsste, wenn ich sehe und es mir gefallen könnte. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, ist das nicht mein Cup of Tea, dieses ganze Anime-Zeugs. So leid es mir tut.
Alles gut. So Animated-Geschichten bin ich eigentlich tatsächlich auch raus. Also so dieses,
BoJack Horseman oder
BoJack Horseman, Rick and Morty, Adventure Time, die ja auch alle so toll sein sollen, aber irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, ja. So meinst es halt noch Simpsons, das schleife ich dann aber gut, halt klar. Tatsächlich schon aus Kindheitstagen irgendwie noch mit mir rum, wo ich sage, da gucke ich dann immer mal ganz gerne wieder rein. Aber bei Animes, weiß ich nicht, ich finde teilweise die Geschichten haben eine andere Tiefe, so als jetzt die amerikanischen Sachen, so einfach. Ne? Weiß ich nicht, irgendwas ist da. Ich hatte zum Beispiel auch Sword Art Online geguckt, gab es glaube ich auch auf Netflix, ich weiß gar nicht, ob das da immer noch drin ist. Da sind dann aber natürlich auch Handlungsstränge drin, die wahrscheinlich typisch japanisch dann sind so und auch diese Sexualisierung und sowas teilweise, was da so krass drin ist, aber das blende ich aus, aber hat mich schon immer so auch an Japan generell, so diese Faszination, was die auch in ihrer Geschichte haben, so das tragen die auch in ihre Animes rein, ob das jetzt hier Ehre ist oder gewisse Kodexe oder keine, da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, aber das ist halt einfach anders und das kriegt mich dann mehr als jetzt so diese westlichen Sachen dann halt einfach, ja, weiß ich nicht. Und der Zeichenstil spricht mich oft auch eher an, so, genau. Aber da auf Netflix, da sind ja ein Haufen Animes gerade. Das ist ja ganz geil. Kann man gut durchschnükern. Da ist ja auch hier My Hero Academic. Wie heißt das? Ja, My Hero Academia oder sowas. Ja, das soll ja auch so geil sein. Und ach, da ist so viel Zeugs, ja. Was man.
Ja, Death Note ist ja auch dort zu finden.
Ja, so viel und so wenig Zeit immer. Das ist auch.
Ja, das stimmt.
Okay, Fabian, du guckst auch bestimmt eine Serie.
Genau, und zwar auch bei Netflix, passenderweise. Aktuell Brooklyn Nine-Nine. Ich weiß nicht, ob ich da so viel sagen muss zur Prämisse. Brooklyn Nine-Nine geht es um ein Police Department in New York City mit Andy Samberg, sage ich jetzt mal, in der Hauptrolle einfach. Ich habe lang gebraucht, um die Serie anzugucken. Das war auch was, ich glaube, da habe ich die erste Folge 2-3 Mal gesehen. Die wird mir auch immer wieder von Kumpels empfohlen. Und Andy Samberg ist mir seit auch schon lange im Begriff mit The Lonely Island und seinen SNL-Sachen. Die finde ich auch alle mega witzig. In die Serie habe ich aber relativ lange gebraucht, um reinzukommen. Und ich brauche halt immer so eine Serie, die ich einfach nebenbei laufen lassen kann. Also wenn ich die Wohnung sauge, wenn ich mal aufräume, wenn ich dies mache, wenn ich das mache. Und ich habe halt auch keinen Bock, immer das Gleiche zu gucken. Also sowas wie Friends oder The Office oder Scrubs ist halt nach dem 10. Mal dann auch mal irgendwann mal gut. Und so oft habe ich die bestimmt schon gesehen. Und dann habe ich mich jetzt halt einfach mal auf Brooklyn Nine-Nine eingelassen und habe so die ersten 3-4 Folgen gesehen und mittlerweile bin ich hooked. Also ich finde die Serie mega gut. Die hat einen super Humor. Die wird auch, glaube ich, eine Serie sein, die ganz gut altern kann. Weil ich glaube, bei vielen Serien, gerade Friends beispielsweise oder auch bei Scrubs, die jetzt noch nicht so alt ist, gibt es halt immer wieder diese Dinge, wo man sagt, okay, ne, heutzutage vielleicht schwierig. Sowas hat Brooklyn Nine-Nine meiner Meinung nach nicht, weil sie es halt schafft. Ich meine, klar, wir haben als Captain, als Police Captain, einen schwulen, schwarzen Captain, der aber nie die Pointe von dem Witz ist. Ne? Also seine Homosexualität, die wird thematisiert. Klar, ist ja auch normal. Sie wird halt so thematisiert wie jede andere heterosexuelle Beziehung auch. Und es wird sich nie über ihn lustig gemacht, auf Kosten seiner Homosexualität. Und das ist, glaube ich, nichts, was man in vielen Serien findet, weil es gibt dann, also gerade bei Scrubs gibt es auch Charaktere, die dann offensichtlich schwul, bisexuell, was auch immer sind, die dann halt damit immer aufgezogen werden oder der einziges Trope ist eben schwul oder lesbisch oder bisexuell zu sein. Und das haben wir hier gar nicht. Genauso wie es beispielsweise mit Terry Crews spielt einen Sergeant. Der ist ein Familienvater, der hat drei Töchter.
Der hat vier? Zwei Töchter, also er hat Zwillinge.
Und kriegt dann, Spoiler,
es kommt auf jeden Fall noch ein Kind dazu, ein drittes. Und da fände ich es auch, es wäre so einfach, diesen Witz zu machen, dass er sich mal einen Jungen wünscht, dass es, oder dass er probiert, einen seiner Mädchen zum Jungen zu machen, weil er damit nicht klarkommt, mit vier Frauen im Haushalt zu kommen, was aber einfach nie vorkommt. Er ist ein absolut liebender Vater, ne? Der baut für seine Mädchen ihr Barbie-Traumhaus, der geht Ponyreiten mit ihnen und sowas. Und ich finde, sowas ist nicht normal für so Serien und das ist schon so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, dass die Serie es schafft, politisch korrekt zu sein, aber nicht gezwungen politisch korrekt. Also man will da niemand was aufzwingen, sondern einfach eine wahnsinnig liebenswerte Serie. Man hat super Charaktere, die alle eigentlich alles riesen Vollidioten sind, aber die einfach alle so liebenswert sind und so gut miteinander harmonieren. Dass ich jetzt auch in eineinhalb Monaten, zwei Monaten habe ich mir jetzt die ersten 4,5 Staffeln angeguckt. 7 gibt es aktuell insgesamt und ich glaube, es sind aktuell 5 oder 6 auf Netflix. Ich glaube nur 5 aktuell.
Von daher sind es, ja.
Habe ich richtig Bock, das weiter zu gucken und werde dann wahrscheinlich irgendwie gucken, wenn ich mit Netflix durch bin, dass ich mir irgendwo die DVDs holen kann. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist eine richtig witzige Serie, die man nebenbei gucken kann. Da muss man jetzt nicht mega aufmerksam sein. Wenn man aufmerksam ist, wird man belohnt. Ja, finde ich mega. Ich höre so ein bisschen raus, Nina, du hast sie wahrscheinlich auch gesehen oder teilweise gesehen, oder?
Ja, das mehr als einmal. Für mich ist das ganz ehrlich die beste Comedy-Serie, die ich jeweils gesehen habe in meinem Leben. Also es hat sich bei mir sehr, sehr lang die Waage gehalten, Arrested Development oder Brooklyn Nine-Nine, die ja vom Gedanken her eigentlich zwei sehr, sehr unterschiedliche Arten von Comedy-Serien sind, aber Brooklyn Nine-Nine, du hast recht, man braucht erstmal so 2-3 Folgen, bis es einen catcht, aber wenn es dich dann erwischt, dann auch wirklich so richtig. Ich bin jetzt, ich habe den, lass mich nicht lügen, 4. Anlauf beendet vor einem halben Jahr oder so etwas, also gerade als so die Corona-Zeit am Köcheln war. Und ich war wieder ab der ersten Sekunde dabei. Also in der ersten Folge, als dann Jake Peralta dort steht und seine Impression da macht von Donnie Brasco, es ist Zucker in Reinform. Ich liebe es. Ja, ich liebe den Pontiac Bandit. Alles, was es da noch auf sich hat. Mit den Nebenfiguren. Ich liebe so diesen freundschaftlichen, ja, Vergleich, wer von uns kann mehr Fälle lösen zwischen ihm und Amy. Ich mag am Anfang, wie es losgeht, ob hier, Gott, jetzt habe ich seinen Namen leider vergessen. Genau, ob Holt den hier Diaz daten kann. Ich liebe die Interaktionen zwischen Terry und Jake, die auch eine sehr, sehr besondere Form der Kommunikationen haben. Ich liebe die ganzen Hollywood-Specials, wo sie die ganze Zeit irgendwelche, wie soll man das nennen? So, es sind keine Whodunits, sondern eher so, wie hast du etwas gemacht, Sachen. Es ist, für mich ist diese Serie von vorne bis hinten schlichtweg perfekt als Comedy, weil sie unglaublich abwechslungsreich ist, weil sie sehr respektvoll mit ihren Figuren umgeht, weil sie Gags ohne Ende bietet, weil es keinen Laughing Track gibt, weil es keine popkulturellen Referenzen bieten muss, die dir ins Gesicht gedrückt werden. Sie sind da, sie sind erkennbar, aber sie sind jetzt nicht so da, à la Big Bang Theory, dass dir gesagt wird, und das kommt jetzt übrigens aus Star Wars und das aus Indiana Jones und das ist jetzt von XY, weißt du? Sondern es ist halt da, es wird kurz angesprochen, zwinker, zwinker, weiter geht's, nächster Gag. Ich bin voll des Lobes für diese Serie und wie gesagt, in meinen Augen perfekte Comedy-Serie, Punkt aus. Ich kann die mir für nebenbei anschauen, ich kann mir, keine Ahnung, so ein Binge-Watching machen und mir 6 Folgen am Stück anschauen. Es funktioniert immer, egal in welcher Laune ich bin. Ich kann Brooklyn Nine-Nine mir anschauen, keine Ahnung, Staffel 3, Folge 17 und ich bin happy. Punkt aus, ja.
Okay, ich habe sie mal angefangen, aber glaube zu sehr nebenbei geguckt, so dass der Funke nicht richtig übersprang. So, ich hab's trotzdem auf dem Schirm. Ich werde es auch definitiv noch mal eine Chance geben. Jetzt bin ich aber gerade bei Community dabei, deswegen gucke ich erst Community zu Ende und dann wahrscheinlich Brooklyn Nine-Nine mal laufen lassen.
Ja, Community kannst du ab der vierten Staffel abbrechen, meiner Meinung nach.
Ich bin auch in der ersten, ich lasse mir Zeit. Also im Moment macht es okay, auch sehr viel Spaß, tatsächlich, ja.
Ja, die ersten dreieinhalb Staffeln sind super. Danach wird es irgendwann repetitiv und meiner Meinung nach auch, ja, braucht man nicht unbedingt. Aber wie gesagt, bis dahin ist Community top, keine Frage.
Und jetzt habe ich noch eine Serie angefangen mit meiner Partnerin, auch neu auf Netflix, Teenage Bounty Hunters. Bin ich noch mittendrin, so, ich glaube, ich habe jetzt 5 oder 6 Folgen geguckt, also so Halbzeit. Ja, was soll ich dazu sagen? Also es sind christliche Teenager, die eigentlich doch relativ abgefuckt sind, die jetzt halt so einen auf Kopfgeldjägerinnen machen. Und ich finde, der hat einen ganz eigenen Humor, der mich aber mega anspricht, weil er halt auch teilweise obszön ist. Es hat eine FSK 12, was trotzdem sehr untypisch ist, weil die doch, ja, halt vom, ja, Schwänzelutschen reden oder keine Ahnung was, Orgasmen und hast du nicht gesehen. Also sehr interessant und trotzdem auch relativ brutal, ohne dass jetzt halt Blut fließt oder so. Ich mag die Serie, es ist, glaube ich, so ein Nachfolger von sowas wie, was so für mich halt so Buffy oder Supernatural ist, kann sowas halt werden, so, wo ich sage, da setze ich mich hin, da habe ich dann mein Spaß. Ich habe so Case of the Week oder Monster of the Week Geschichten und gut, damit bin ich fein durch halt, ne? Und sowas brauche ich immer mal ganz gerne und das macht's verdammt gut in meinen Augen. Der Soundtrack ist ganz geil. Ich glaube, wenn man so die ersten 15 Minuten mal reinguckt, dann weiß man, wie die Serie ist und ob sie für einen was ist.
Ist die abgeschlossen oder auf eine zweite Staffel?
Oh, weiß ich nicht, bin noch mittendrin.
Ach so,
kann okay. Ich gar nicht sagen. Ja. Selbst wenn es nur eine Staffel ist, dann habe ich eine gute Staffel wahrscheinlich gehabt.
Ja, ich finde es ja teilweise sogar, ist mir mittlerweile lieber, wenn eine Serie nach einer Staffel durch ist, als Miniserie quasi. Ja, weil ich habe dann das Problem immer, dass ich mir, wenn dann eine zweite Staffel ein Jahr später rauskommt, habe ich zwischendrin wieder so viel Zeugs gesehen, dass ich mir die erste Staffel dann nochmal angucken muss. Und dann denke ich mir immer, ich bin ein riesen Vollidiot, weil ich mir alles 8-mal angucken muss. Und deshalb bin ich teilweise auch ganz froh, wenn es entweder eine Anthology ist, dass dann die zweite Staffel von mir aus nichts mit der ersten zu tun hat oder so eine Miniserie. Ja, aber das ist wohl mein Problem.
Ich hatte noch eine Miniserie jetzt geguckt über den anderen Podcast, wo ich auch immer mal ab und an drin bin, beim Telestammtisch. Devs, weiß nicht, Alex Garland, sagt euch der was? Der hat Ex Machina gemacht und hier den Auslöschung. Und der hat jetzt eine Miniserie gemacht, Devs. So, da habe ich jetzt alle Folgen schon gucken können. Die ist letzte Woche angelaufen auf dem Sender Fox, also auf den kriegst du hier, glaube ich, nur auf Sky und dann auf Magenta TV. Und jede Woche erscheint eine Serie, ist halt auch gut besetzt und so. Also die kann ich auch empfehlen. Also ich glaube, da muss man, wenn man weiß, was Alex Garland für Filme macht und wenn man Fan von dem ist, dann wird man diese Serie auch, glaube ich, mögen. Man muss halt bloß bis zur Hälfte so ein bisschen geduldig sein, weil er doch sehr slow anfängt und dann doch nochmal ein bisschen Fahrt aufnimmt. Aber audiovisuell halt mega Brett, also das hat der Typ drauf. Und auch ganz cool, der Kollege da, der durfte halt ein, ja, was war das, 10-minütiges Interview mit Alex Garland führen und ist auch mit drin im Podcast sozusagen, dort beim Telestammtisch. Kann man sich auch gerne mal anhören. Jo.
Cool.
Okay, cool. Devs mit V oder TH?
Mit V, genau. DEVS. Ja. Sehr gut. Habt ihr noch eine Empfehlung, die ihr rausballern wollt?
So spontan aus dem Bauch heraus.
Nein.
Nee. Ich gucke mich gerade in meinem Zimmer, wo ich irgendwas entdecken kann. Nee.
Nee, ich tatsächlich auch nicht.
Auch nicht. Sehr gut. Dann kommen wir zum Ende. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns ein Abonnement da lasst, uns positiv bewertet. Negativ bringt uns nicht wirklich was. verbreitet die Kunde, wie auch immer, teilt Beiträge und so weiter und so fort. Es wäre mir ein Vergnügen und auch hoffentlich euch. Und ich sage tschüss.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.